Servus, Leute. Heute mal nicht italienisch, nicht französisch, noch nicht spanisch. Diesen Wagen auf Deutsch. Aus Berlin, aus Köln, aus dem Schwarzwald und aus Augsburg später. Alles ganz normal. Einleitung von Fonsi. Und der Besenwagen rollt Richtung Spanien ganz langsam. Wir holen aber nochmal einen ab, der in Frankreich zwar nicht ganz zu Ende gefahren ist, aber endlich sein neues deutsches Meistertrikot im Schrank hängen hat und nach 4 Jahren Abstinenz mal wieder im Besenwagen Rede und Antwort steht. Mein Name ist Bastian Marx.
Und mein Name ist Paul Voss.
Und mein Name ist Schauf.
Nächste Runde, Trainingrunde.
Hier, Paul, ich bin ja schon wieder eine Weile unterwegs und konnte deshalb mein Paket vom Klosterkitchen noch nicht aufmachen, was zu Hause beim Nachbarn steht. Aber du hast eins schon und du konntest schon probieren. Was ist drin?
Ja, ich war auch mega gespannt, was wir da diesmal bekommen. Wir bekommen regelmäßig neue Produkte zugeschickt, aber diesmal war es kein Ingwer-Shot, kein Smoothie und auch kein Saft.
Ja komm, spann mich nicht auf die Folter, erzähl.
Ja, Paket abgeholt, aufgemacht und das erste, was ich lese, ist eine Flasche, wo Vitaflow draufsteht, deine Nährstoffbasis ohne Bullshit.
Ja, das klingt ja erstmal gut.
Ja, war es auch oder ist es auch, schmeckt übrigens hervorragend, wie ich finde. Vitaflow ist ein Nährstoffkonzentrat, also eine Flasche, aus der du entweder 2 Esslöffel pur oder mit Wasser verdünnt zu dir nehmen kannst, um dich mit Mikronährstoffen zu versorgen. Es enthält über 70 pflanzliche Zutaten, kombiniert mit essentiellen Vitaminen und Mineralstoffen. Und im Übrigen liegt auch ein Esslöffel bei.
Ja gut, jetzt habe ich mir das Ganze hier auch mal aufgemacht und reingelesen. Das Ganze ist ergänzt mit 15 Vitaminen und Mineralstoffen. Und wenn ich hier so ein bisschen in die Details reinlese, dann ist eigentlich alles drin, wonach ich auch suchen würde bei sowas. Man muss dazu ja mal sagen, Mikronährstoffe. Wir sind ja jetzt alle mehr oder weniger Sportler und je mehr, desto mehr von diesen Nährstoffen verbrauchen wir auch. Und egal, ob das normaler Stress ist oder viel Sport oder sogar ein bestimmter Ernährungsstil wie vegan, das alles kann deinen Bedarf an Mikronährstoffen verändern. Und es ist nicht so leicht, das alles übers Essen aufzunehmen. Also gut, wenn man so ein Produkt wie Vitaflow hat.
Genau, mit Vitaflow gibst du deinem Körper ein Extra an Mikronährstoffen, um ihn ganzheitlich zu unterstützen. Ich trinke das seit einer Woche morgens oder ich nehme es sogar pur mit diesem mitgelieferten Löffel. Wenn du Lust hast, probier das auch mal aus.
Ja, das mache ich auf jeden Fall safe, sobald ich zu Hause bin. Ich bin gespannt. Und für dich am Kopfhörer gibt es natürlich einen Rabatt mit uns. Der hat sich auch gar nicht geändert bei Kloster Kitchen. Der ist weiterhin Besenwagen, komplett groß geschrieben und du bekommst 15% Rabatt und kostenlosen Versand. Und kannst auch gerne die anderen Produkte probieren. Ingwer-Shots, Säfte, Smoothies. Lass es dir schmecken. Herzlich willkommen.
Zurück im Besenwagen.
Nach einer Woche Urlaub.
Ja. gehen wir hart rein, oder?
Würde ich sagen.
Hart rein in den Transferticker.
Nee, Quatsch, Mann. Wir haben uns gesehen in unserem Urlaub. Wir sind zusammen Fahrrad gefahren.
Das war also ich glaube, ich weiß nicht, ob
wir
Urlaub hatte.
Ich hatte
letzte Woche keinen Urlaub. Ich weiß nicht, ob Andi Urlaub hatte. Nee.
Ich glaub, wir waren alle zusammen im Zell am See im Urlaub.
Okay.
Würde ich jetzt nicht
würde
sagen.
Würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber gut. Aber
unterschiedliche Realitäten sind einfach immer spannend.
Ich find deine Realität auf jeden Fall besser in dem Kontext.
Ja, genau, du musst da dran arbeiten.
Das ist aber keine Realität.
Illusion.
Traumwelt. Traumwelt.
Ja, also wir waren eingeladen von unserem Partner SRAM zum Giro di Mancai und durften endlich mal wieder, was super selten passiert, zusammen Fahrrad fahren, aber irgendwie sind wir dann doch nicht zusammen Fahrrad gefahren, natürlich wie immer. Paul und ich sind wenigstens am Tag davor kurz zusammen Fahrrad gefahren.
Zwei Stunden. Mit der berühmten Wilma.
Ja, genau. Berühmte Wilma hat dann auch die Besenwagenwertung zum Glück rausgeholt. Beim Giro di Mancai Bergwertung gewonnen.
Ja gut, Paul auch.
Aber Paul ist außer Konkurrenz gefahren. Es wurde uns auch im Nachhinein noch vermittelt vom Veranstalter. Da warst du aber schon weg.
Ja, der hat mich ja vor der Anführungsstrichen Siegerehrung gefragt, ob ich es nehmen will oder nicht. Ich war praktisch und theoretisch nicht Erster bei der Mankerhütte, weil ich nicht wusste, wo die Mankerhütte ist.
Aber das wurde im Nachhinein gar nicht als Wertungssegment genommen.
Ach so.
Ja.
Es wurde der Berg genommen.
Es wurde der Berg genommen, weil die gesagt haben, also zur Erklärung, Großglockner, relativ langer Anstieg, relativ steil auch. Es wurde in dem Event ein Segment vom steilen Teil, aber dann bis über den Gipfel und 1 Kilometer runter zur Mankerhütte als Wertungssegment kommuniziert. Veranstalter haben aber dann im Nachhinein gesehen, dass eigentlich alle da hochgefahren sind und sich erstmal auf den Gipfel gestellt haben und die Aussicht genossen haben oder auf irgendwelche Freunde von sich gewartet haben, wieder zurückgefahren sind und so weiter. Was Paul auch gemacht hat, hat unseren Redakteur Fabian abgeholt und diesen dann zusammen zur Mankerhütte gefahren. Und dann haben sie gesagt, nee, wir nehmen nicht das Segment, sondern wir nehmen das Bergsegment zum Gucken. Und da war Paul. Paul, du bist schneller, ganz klein bisschen schneller hochgefahren als das Feld bei der Österreich-Rundfahrt 2024. Ich habe geguckt.
Nee, du meinst das 2024.
Ich finde, du hättest deinen Rücktritt auch mal mit uns kommunizieren können, weil immerhin habe ich dich ja da unten reingefahren in den Berg. Mit allem, was ich hatte.
Also das, was du gemacht hast, du hast alles, was du hast, hast du genutzt, um zu der Gruppe vorzufahren, wo Fabian und ich waren. Dann bist du kurz neben der Fabian und mir gewesen und hast gesagt, so, ich habe jetzt meinen Job getan.
Vorher schon. Hallo, vorher. Also guck mal, wir sind als Letzte gestartet. Wir sind doch da super dran vorbeigefahren, all den ganzen Leuten. Jetzt sag mal nichts.
Nein, aber also die Laufe, die es da zu gewinnen gab von SIP, die, ich glaube, das waren die 303 SW, davon habe ich schon ein paar zu Hause. Und dann
Aber es ist ja eigentlich auch so, dass man das Preisgeld teilt mit seinen Teamkollegen, oder?
Ja.
Darauf will ich hinaus.
Okay,
du schuldest mir jetzt einen Schnellspanner oder sowas.
Hätte ich ein halbes Laufrad gegeben.
Ein paar Speichel.
Also, weißt du, so der Erfolg, der kompromittiert ja relativ schnell Leute. So, ich meine, Wilma hat das Ding auch gewonnen. Ich bin eine Stunde angefahren und in der Siegesrede wurden dann Croissants verantwortlich gemacht für den Erfolg.
Ja, aber erzähl das hier nicht so laut, dass du Wilma gepaced hast.
Geschoben auch, habe ich gesehen. Geschoben. Ah nee, es war andersrum. Ne?
Das war andersrum. Das war andersrum. Das war auf jeden Fall andersrum.
Es war auf jeden Fall krass, es gab so Videos von uns beiden, schon ein bisschen weiter oben dann. Hatte sie mich schon abgehängt.
Also jetzt mal ganz kurz, hat sie mich wirklich abgehängt?
Ja, klar. Also so nach einer Stunde ist dann meistens so, fährt sie vorbei. Ist dann immer noch auf Sichtweite so, ich ziehe keinen Parkschein, ich habe dann so 30 Meter Rückstand und kann eigentlich auch noch relativ genauso schnell fahren. Aber bis oben hatte sie so knapp 2 Minuten Vorsprung. Und es gibt so ein Video von uns beiden, wie wir so dieselbe Kurve fahren und auch nicht weit hintereinander, vielleicht 50 Meter Abstand oder so und mit derselben Geschwindigkeit. Und es haben mir so 10 Leute geschrieben, so, wieso sieht das bei ihr so locker aus und so. Und ich so, ey Leute, ganz einfach. Wilma ist gefahren, 35, 36, 35er Blatt vorne, 36er Kassette hinten. Ich bin gefahren, 39, 33. Also, tut euch selbst oder euren Freundinnen einen Gefallen und baut gescheite Übersetzungen ran, wenn ihr in die Alpen fahrt. sieht besser aus und ist auch schneller.
Ja.
Hm. Ja. Nee. Aus Prinzip muss man da einfach bei einer richtigen Übersetzung
bleiben. Ja, habe ich auch gemacht.
Ich habe 41 vorne gehabt, hinten 33.
Noch schlimmer als ich. Andi, du bist 37, 33 gefahren, oder?
Ja, war super. 42 Umdrehungen im Schnitt, glaube ich.
Alles für die Optik.
Nee, das war nicht gewollt. So, aber
das Interessante bei Andi war ja auch, ich bin dann ja das erste Mal runtergerollt und habe dann quasi Fabian entgegengefahren mit ihm hoch und dann bin ich nochmal runtergefahren, um dann quasi zurück zum Hotel zu fahren. Da kam Andi mir entgegen und Andi ist halt in der Hütte 1,5 Kilometer vor oben, also quasi sprichwörtlich 3 Kilometer vor der Mankerhütte, wo es dann quasi Ziel war, ist er schon mal eingekehrt. Also Andi hat es nicht mehr bis oben geschafft oder wollte es nicht mehr bis oben schaffen.
Ich wusste nicht, dass das nochmal runtergeht zu der Hütte.
Ja,
also ich habe mir das
nicht
genauso wenig angeguckt wie du. Ja. Und ich dachte jetzt nochmal 3,5 Kilometer nur mit so einem kleinen Frühstück, weil ich bin natürlich auch klassisch mit nur einer Flasche Wasser gefahren und habe ja doch ein bisschen länger auch da bergauf gebraucht. Also da war irgendwann schon so ein bisschen Zuckertiefstand.
Und wir haben uns Sorgen gemacht auf jeden Fall ab irgendeinem Zeitpunkt.
Man hat es auf jeden Fall auch gemerkt, dass Zuckertiefstand ist, weil du bist auf der Gegenfahrbahn, ich kam gerade runter auf der Gegenfahrbahn und du hast mich einfach angestarrt.
Angestarrt? Ich habe dich angelacht.
Du sahst schon so leicht mitgenommen aus auf jeden Fall in dem Moment.
Fandst du?
Ja. Und du sahst im Nachhinein, als ich nochmal hochgekommen bin, sahst du wieder frischer aus. Sagen wir mal so.
Vielleicht war das auch nur, weil du ein bisschen angegraut warst. Und nicht mehr so richtig sehen konntest.
Naja. Genau, da haben wir Wochenende verbracht. Ist schön da, aber zum Radfahren, weiß nicht, also ist wahrscheinlich zum Radfahren irgendwie auch geiler, wenn man
die Straßen gesperrt sind.
In der Urlaubszeit da ist. Aber, also ich bin dann ja auch am Sonntagmorgen, ich wollte da ja nicht noch trainieren fahren sonntags, aber ich bin dann einfach sonntagmorgens wieder zurückgefahren, weil ich keinen Bock hatte, da mein Training zu absolvieren. Bin dann lieber 6 Stunden Auto gefahren und dann noch 5 Stunden trainieren zu fahren, um bloß nicht da Rad fahren zu müssen.
Boah, das auch fand direkt, ich echt nicht so geil. Direkt abgedampft, direkt in den Schwarzwald, hier ist ruhig.
Ja. Aber gut, das war der sogenannte Urlaub. Gehen wir jetzt hart rein?
Jetzt können wir von mir aus hart reingehen.
Ja, gehen wir hart rein in den Transfer-Ticker.
Transfersaison ist angelaufen.
Endlich dürfen die Agenten arbeiten. Andi hat einen vollen Terminkalender seit 13 Tagen. Vorher war noch Urlaub angesagt.
Ausgebucht.
Aber ey, Andi, jetzt nochmal. Diese Regel wurde eigentlich abgeschafft, oder? Zu 2025. Es dürfen Transfers vorher bekannt gegeben werden.
Nee, warum?
Das haben mir 10 Leute geschrieben.
Ja? Echt? Ja, also aber vielleicht ist es noch nicht bei allen angekommen, ja, weil alle ja jetzt erst so langsam die Transfers bekannt geben. Aber sagen wir mal, an die Regel hat sich schon lange keiner mehr gehalten, so richtig. Also offiziell darf man halt eben jetzt erst, oder durfte man zum 1. August wechseln. Aber natürlich wurden die Vertragsgespräche schon früher geführt. Macht's irgendwo, hat das vielleicht mal Sinn gemacht. Aber das hat sich eigentlich auch durch die Corona-Pandemie eigentlich nochmal sehr beschleunigt, wie weit im Vorfeld überhaupt solche, ja, zumindest mal Gespräche geführt werden über mögliche Vertragsunterschriften, Wechsel, Verlängerungen. Das hat davor eigentlich auch noch sehr viel mehr in Person stattgefunden. Mittlerweile läuft das auch einfach viel mehr über andere Kommunikationswege. Ich glaube, Videocalls sind da genauso jetzt wie in anderen Branchen üblicher. Ich habe halt auch mal was über WhatsApp einfach nur vereinbart und dann später als Vertrag verfasst. Also das geht schon sehr, sehr viel früher los, teilweise 2 Jahre im Vorfeld. Ich glaube, jetzt hier der bisher prominenteste Transfer, der gemeldet wurde, da haben wir ja auch schon über Monate drüber gesprochen und sollte ja eigentlich auch, also es gab ja auch schon die Option, dass zum Beispiel ein Remco Evenepoel auch schon für diese Saison gewechselt wäre, was jetzt eben erst dieses Jahr passiert, beziehungsweise zu der Saison 26, aber ich denke da, dass man da schon sehr viel länger dran gearbeitet hat an diesem Wechsel.
Und das ist ja so ein Fall, wo ein Vertrag vorzeitig auch verlassen wird. Remco hätte theoretisch 2026 noch Vertrag gehabt. Es erreichten uns Nachfragen, wie das denn so ist. Andi, du hast im Vorgespräch hier schon gesagt, es wird bei der UCI an einem Transfersystem gearbeitet, was aber noch nicht wirklich besteht. Im Moment gibt es einfach so die Regelung, dass sowas nur passieren darf, wenn sich alle 3 Parteien, beide Teams und der Fahrer quasi gütlich einigen, auf wie das passiert. Ist ja jetzt auch schon ein paar Mal so gewesen, weiß ich nicht, Fall Sian Uytebroeks vielleicht oder wer was gab es für Fälle bis jetzt noch, die frühzeitig einen Vertrag verlassen haben? Ute Brooks war nicht also ganz problemfrei.
In dem Fall, wo sich alle Beteiligten dann geeinigt haben, war es eigentlich, glaube ich, nur, oder wer mir jetzt einfällt, war es auch bei Roglic. Roglic, genau. Der ist ja auch vor Ende seiner Vertragslaufzeit gewechselt. Ich glaube, bei Jan Ute Brooks, wo ich jetzt auch nicht genau weiß, aber da war es, glaube ich, so, dass man den Vertrag wirklich gebrochen hat. Maxime van Gils war ähnlich.
Es gab doch bei EF früher,
war das lustig, dass alle diese Fälle Bora Red Bull sind.
Also da gibt es schon ein paar mehr Beispiele noch. Kein großer Zufall ist, dass das alles der gleiche Agent gemacht hat.
Aber jetzt bei Remco ja nicht.
Bei Remco jetzt nicht, aber gerade jetzt so mit der Entwicklung der Nachwuchsmannschaften denkt man schon über ein Transfersystem nach im Radsport. Wie das jetzt am Ende genau aussehen wird, ist noch nicht ganz klar. Man orientiert sich aber genauso an den Transfers, die es bisher gab. Also dass man eigentlich die Vertragssumme, die noch aussteht, so als Ablösesumme oder zumindest mal als Orientierung nimmt. So hört man, war das ja jetzt bei Remco der Fall. Und wird es vielleicht öfter geben in Zukunft, gerade auch mit so langfristigen Verträgen, die geschlossen werden, was ja auch früher einfach nicht üblich war. Ne? Ein, zwei Jahre war so die Regel. Heute gibt es durchaus regelmäßig 5-Jahres-Verträge. Und das bedeutet für alle Beteiligten eben auch, dass man darüber nachdenken muss, so ein Verhältnis auch irgendwie auslösen zu können. Ich denke mal, manche Teams werden auch irgendwann an Probleme bekommen, wenn man so weit im Voraus eben den Kader vervollständigt. Ich meine, wir haben ja auch bei der UCI immer noch ein Limit, das gerade bei meiner Meinung nach wieder 30 Fahrern liegt. Das wurde mal kurzzeitig ein bisschen angepasst. Das dir so ein bisschen die Flexibilität auch am Markt verloren geht, wenn du dich da an Fahrer langfristig bindest, aber auch für die Fahrer. Ne? Man weiß, glaube ich, nie, wie sich so eine Beziehung zu einem Team entwickelt, sportlich, aber auch so intern. Und dass es dann eine Möglichkeit gibt, einen Wechsel zu vollziehen, finde ich gut. Allerdings bin ich so ein bisschen dagegen, dass es in Richtung Fußball geht, ne? Dass man da so ein Businessmodell dann draus macht. Ich bin auch jetzt nicht so davon überzeugt, dass alle Beteiligten davon profitieren können. Also ich glaube, wenn man jetzt im Fußball sieht, wie da die Agenten zum Beispiel die Beteiligung da an allen möglichen Summen, die da den Besitzer wechseln, beteiligen. Das, glaube ich, hat im Fußball viel kaputt gemacht. Das würde ich mir für den Radsport anders wünschen. Mal schauen, wie sich das entwickelt und wo wir da am Ende dabei rauskommen. Aber man sieht es ja an den aktuellen Beispielen, dass es auf jeden Fall öfter passiert und das in Zukunft mit Sicherheit auch öfter passieren wird.
Wo wir jetzt gerade auch schon kurz über Remco geredet haben, in dem Zuge gibt es dann irgendwie auch größere Veränderungen bei Sudal Quickstep. Und was ich da interessant finde, also erstmal auch deren Statement, ne? Also die wollten auf jeden Fall auch klar machen, dass sie auch ohne Remco fein sind. Das war auf jeden Fall auch interessant. Und die haben jetzt Jasper Stuyven verpflichtet und Dylan van Baarle. Und da erstmal, anscheinend geht man wieder mehr Richtung Klassiker-Team, was, glaube ich, uns allen auch gut gefällt und auch der Klassiker-Saison gut tun wird, wenn das Team zur alter Stärke da zurückfindet. Aber was ich daran auch interessant finde, ist, dass irgendwie Trek, Lidl Trek, das eigentlich über die Jahre gut aufgebaute Klassiker-Team so ein bisschen auseinanderfällt. Ich weiß nicht, wen die jetzt verpflichten, da weiß Andi eventuell mehr, aber natürlich deren großer Star Mats Pedersen bei euch unter Vertrag ist, aber Stuyven geht, dann Alex Kirsch geht und das sind jetzt irgendwie schon zwei sehr, sehr wichtige Helfer für Mats. Und erstmal, okay, so der Quickstep eindeutig Richtung Klassiker wieder, verstärken sich, sehr positiv. Aber was passiert jetzt bei Trek?
Also ich glaube, bei Suda Quickstep war man jetzt ja nicht so überrascht, dass Remco irgendwann da den Exit macht.
Aber man hat ja über 4 Jahre, ich finde es schon mal krass, dass er 7 Jahre in dem Team war. Das finde ich, das ist, und dass er trotzdem erst 25, das ist echt krass. Aber ist ja trotzdem über Jahre aufgebaut, ne, irgendwie auch Geld in die Hand genommen und dann jetzt halt geht er weg und er bricht das ganze Kartenhaus einfach zusammen, weil man ja keinen, man hat einfach diesen Leader nicht mehr, für die man das mal aufgebaut hat. Und hat ja so diese klassische Truppe so ein bisschen dahin dümpeln lassen, einfach auch.
Also man könnte ja jetzt, ich glaube, der Vertrag von Landa, der läuft jetzt aus, den könnte man ja vielleicht halten, dann hättest du auch nochmal mit Sicherheit einen guten GC-Kandidaten, zumindest mal für die Top 10 bei allen World Tour-Rundfahrten eigentlich noch im Team drin, wo man jetzt nicht so die ganze Struktur verlieren müsste. Aber wie gesagt, man hat sich da schon ein bisschen drauf vorbereitet. Man hat mit Paul Manier eigentlich auch jemanden, der, ich sag mal, in den nächsten 2 bis 3 Jahren wirklich das Potenzial besitzt, bei den Klassikern ganz vorne reinzufahren. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Plan der Mannschaft, dass man um ihn herum jetzt eigentlich ein Team aufbaut, in dem er wachsen kann. Da hast du natürlich mit Stuyven und Van Baarle 2 sehr, sehr erfahrene Klassikerfahrer, die da eigentlich perfekt sind, wo sich jetzt ein Paul Manier oder vielleicht auch noch ein anderes Nachwuchstalent dran orientieren kann und entwickeln kann. Da macht Suda Quickstep eigentlich auch schon immer eine sehr gute Scouting-Arbeit, muss man sagen. Also die sind da, glaube ich, schon darauf vorbereitet, haben da jetzt einen genauen Plan. Und also ich persönlich freue mich auch drauf, was mit dem Team jetzt passieren wird. Es war schon immer eine Klassikermannschaft, da liegt auch eigentlich so deren Kernkompetenz. Wenn man sich auch mal so den Staff und die Teamleitung anguckt, muss man sagen, dass da schon wahrscheinlich mehr Fokus einfach drauf liegt auf den Klassikern, als jetzt wirklich, dass es eine Grand Tour-Mannschaft ist. Da hat man für Remco schon ein bisschen umgebaut, aber so die Leute, die schon in den Zeiten von Tom Boonen da zum Erfolg geführt haben, sind auch nach wie vor in der Mannschaft und deswegen glaube ich, dass man da einfach schnell wieder eine Rolle finden wird, um bei den großen Klassikern eben mitzuspielen. Lidl Trek, muss man sagen, da haben sich ja auch so vielleicht noch nicht ganz ersichtlich, aber auch in der noch zweiten Reihe der Klassikermannschaft Leute sehr, sehr gut entwickelt. Also Matthias Wacek, denke ich mal, wird im nächsten Jahr mit Sicherheit in der Lage sein, so einen Ausfall von Stuyven zu kompensieren.
Langfristig noch verlängert, ne? Also ich glaube bis 29 oder so.
Genau, hat jetzt auch einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Du hast einen Thibaut Nies, der wahrscheinlich nächstes Jahr auch schon hier und da im Frühjahr eine größere Rolle spielen kann. Und du hast natürlich auch noch einen ganzen Haufen an Nachwuchsfahrern, ja. Also Albert Witten ist da wahrscheinlich so der Name, wo die meisten Leute drauf gucken, aber auch so ein Jakob Söderqvist, also der hat ja auch schon eigentlich dieses Jahr gezeigt, was er für einen Motor hat. Der wird da schnell in die Mannschaft reinwachsen. Und vielleicht wird noch der ein oder andere Name jetzt in den nächsten Wochen dazukommen. Aber die hatten eigentlich schon mehr immer als die 8 Fahrer, die dann letztendlich an der Startlinie standen, die solche Rennen gut fahren können und da auch immer ein bisschen durchrotiert.
Ja.
Klar, Alex Kirch und Stuyven jetzt zwei große Namen, beide auch schon ein bisschen älter.
Mhm. Du verlierst natürlich einfach Erfahrung auch, ne? Genau, das ist halt, die anderen sind zweifelsohne Riesentalente. Diese Erfahrung hast du halt ja nicht. Aber ja, es ist natürlich spannend und vielleicht auch der richtige Schritt. Sicherlich wird er auch in dem Zuge ein bisschen budgetfrei, was man anders verteilen kann. Von daher ist auf jeden Fall interessant zu sehen, was da dann jetzt irgendwie passiert in den nächsten Jahren.
Noch ein Wechsel und vielleicht Thema Medienkompetenz. Ich habe es immer noch nicht geguckt, aber also ein sich sehr lange anbahnender Wechsel von 2 riesigen Teams, riesiges Statement eigentlich zu erwarten. Am Ende wurde der Wechsel von Remco zu Red Bull Bora Hansgrohe mit einem Post und so einem Stockfoto von Olympia veröffentlicht.
Und ohne, was ich immer noch, ne, ohne Quote von Remco.
Ohne Zitat, ja. Pressemitteilung. Gleichzeitig ist Dylan Groenewegen zu Unibet gewechselt und da gab es ein von langer Hand produziertes Video. Ich habe es immer noch nicht geguckt, aber Andi hat es geguckt und fand es, glaube ich, ganz lustig, oder? Also jetzt mal, was kann man aus so einem Wechsel rausholen?
Aber ja, bevor wir darauf eingehen, würde mich trotzdem mal noch kurz zu Remco. Das Announcement, das hat für mich so das Gefühl gehabt nach dem Motto, wir mussten das jetzt irgendwie raushauen. Also weißt du, es war irgendwie so ohne, da hat irgendwas, da hat das Besondere daran gefehlt. Jetzt ist es halt eventuell der größte Wechsel, auch finanziell gesehen, in den letzten Jahren. Klar, es gibt Leute mit größeren Verträgen, aber, oder vielleicht auch nicht, Andi schüttelt gerade den Kopf. Also geht es um sehr viel Geld, ist im Hintergrund ist auch eine etwas höhere Millionensumme geflossen, wie man so hört, damit der Wechsel zustande kommt. Also es heißt eine Ablösesumme und ich finde das krass, dass man dann einfach nur so einen Post raushaut. Also so nach Motto, klar, bei der Pressemitteilung, aber das war's. Also dass da gar nichts medial drumherum wirklich irgendwie gebaut wurde. Man hat einen gleichen Radsponsor, also das wäre, denke ich mal, rein theoretisch auch mehr möglich gewesen. Aber irgendwie hatte das so ein bisschen so eine gewisse Zurückhaltung, die ganze Sache. Und dann in dem dann im Vergleich Groenewegen mit, wie heißen sie jetzt, Rocket, Unibet,
Tietema Rockets,
ganz andere
Stadt. Warte mal, muss ich jetzt nochmal prüfen, ob die wirklich so heißen.
Was ja, heißt
bestimmt? Unibet Tietema Rockets. Also Tietema ist immer noch der Platzhalter für einen möglichen neuen Co-Sponsor. Ja, ich meine, das ist natürlich auch, das sind eigentlich auch noch zwei vom Grundprinzip her komplett andere Mannschaften. Ne? Also Unibet Tietema Rockets, wir hatten ja auch hier Bas Tietema schon mal im Podcast, die bauen das Team eigentlich auf ihrem Medienauftritt auf, ja, und haben da natürlich sportlich sehr gut das Team rangeführt auf ein gleichwertiges Niveau. Und das ist bei Red Bull eben ein bisschen anders. Ich glaube, weil der Transfer jetzt eigentlich auch schon so ersichtlich war, selbst für die, ich sag jetzt mal, interessierte Öffentlichkeit, war es ja jetzt keine große Überraschung. Und aber es ist interessant jetzt mal, wenn man überlegt, ob man den Transfer extra auch nicht so an die große Glocke gehangen hat, weil du jetzt auch mit Lipowitz gerade auf dem Tourpodium warst. Aber stimmt schon, ne? Dafür, dass es eigentlich so ein Riesending ist und da mit Sicherheit auch einer der größten Verträge jetzt im Radsport dranhängt, war schon sehr dezent. Vielleicht kommt da noch mal was, wenn es dann so richtig offiziell wird. Ich meine, du kannst halt auch noch nicht so viel machen, ne? Ist jetzt halt auch so mitten in der Saison. Die Fahrer, das heißt Remco, ist auch noch ja an seinen jetzigen Vertrag gebunden. Also er könnte jetzt auch nicht groß mit, ne, einem Red Bull-Logo irgendwo auftauchen. Im Zweifel ist es sogar schwierig, in neutraler Klamotte irgendwie jetzt was zu machen. Deswegen hat man da schon, glaube ich, ganz bewusst dieses Bild von Olympia genommen, wo eben außer Specialized kein weiterer Sponsor drauf
aber
ist.
Aber schon, dass es auch einfach keine Quote ist, ne? Also das kannst du ja machen. Also du kannst ja eine Aussage reinbauen, die ist ja also unabhängig davon.
Ja.
Ja, ich meine, diese ganze Sache, ich habe zuletzt einen Podcast gehört und ich fand die Sichtweise für Nicht-Deutsche darauf ganz interessant, auf die Konkurrenzsituation, die entstehen wird innerhalb von Red Bull, Bora, Hansgrohe.
Was sagen die da so?
Also aus deren Sicht ist es halt so, ohne die deutsche Brille ist halt, ja, es gab halt schon viele Leute, die mal Dritter geworden sind bei der Tour und haben das und sind danach trotzdem nicht Toursieger geworden und haben es auch nicht nochmal bestätigt. Und jetzt gar nicht irgendwie, um jetzt irgendwie quasi Lipowitz klein zu reden, aber die halt quasi gesagt haben, dass Remco immer noch in der Rangordnung wahrscheinlich über ihm steht, weil der auf jeden Fall letztes Jahr dichter an den Beinen dran war als alle anderen vorher in den letzten Jahren, also an Vingegaard und an Pogacar. Und ich fand einfach nur die Sicht von denen darauf, von interessant, halt, wenn man es nicht daraus betrachtet, dass man selber auch deutsch ist und das anders verfolgt, mit der anderen Intensität und Emotionalität. Und also, die hatten auf jeden Fall ein paar Punkte.
Am Ende, wenn du das Team so aufstellst, dass es halt auch wirklich ein Team ist und dass alle am gleichen Strang ziehen, wenn du das schaffst, ist es ja, glaube ich, ja auch vielleicht die beste Möglichkeit, mit einer Doppelspitze anzugreifen, wenn du zwei Fahrer hast, die vielleicht dicht dran sind und dann mal da agieren könntest. I don't know, aber...
Ja. Genau, und da dazu ist dann ja auch, also gibt er dann jetzt auch bald einen neuen Sportdirektor, also der das, also der quasi Rolf Aldag ersetzt, wurde ja noch nicht bekannt gegeben. Also der Name kursiert jetzt schon, man könnte ihn vielleicht auch nennen, so, aber ich weiß nicht, ob wir es können machen.
Ja, also es werden ja eigentlich zwei neue Stellen gesucht, die oder wurden auch schon gefunden, die jetzt aber noch nicht kommuniziert sind, aber super wichtig werden, ne? Weil das, was wir gerade angesprochen haben, also der Wechsel von Remco, der war uns ja schon klar, dass das passieren wird. Und jetzt eigentlich der spannendere Transfer oder die spannendere Neuverpflichtung werden eigentlich sein, eben nämlich der neue Chefsportdirektor und eben dieser, ja, der Nachfolger von Rolf Aldag, der nochmal übergeordnet für das ganze sportliche, für den ganzen sportlichen Apparat in der Mannschaft zuständig sein wird. Und das werden beides Personen sein, die eben das handeln müssen. Ne? Wie bringst du das Team zusammen? Wie stellst du es auf? Wie planst du die Saison? Welche Fahrer gehen wohin? Von daher bin ich da gespannt, welche Personalien getroffen oder da rausgesucht werden. Es war jetzt auch schon in den Medien so ein bisschen durchgesickert, dass eine Position davon vielleicht Zach Dempster sein wird, der gerade bei Ineos in der sportlichen Leitung ist und auch schon mal Fahrer beim Team Bora war. Der war sogar ein Teamkollege von dir noch, Paul.
Ja, genau, ich war mit Zach, ich glaube, 5 Jahre lang. Also meine ganze NetApp, Bora, Endura-Zeit war ich mit Zach. Teamkollegen waren auch oft auf dem Zimmer zusammen, also ich kenne ihn eigentlich ganz gut. Genau, das ist bei Ineos. Ist da von Israel gekommen und war jetzt, glaube ich, bei der Tour auch erster sportlicher Leiter. Sah zumindest so aus, weil halt bei den Videos in der Kommunikation, wo die Etappensieger eingefahren wurden, immer derjenige war, der irgendwie kommuniziert hat auch und der auch zu sehen war im Videomaterial. Wenn der wirklich jetzt, was wir so gehört haben aus Leuten, die wir kennen, die eventuell im näheren Umfeld sind, soll er die Position von Aldag einnehmen. Dann wäre das auf jeden Fall ein krasser Schritt, weil der ist so alt wie wir. Ja, ich glaube, der ist 87er Jahrgang. Und das wäre krass. Also ich würde es gut finden, weil ich glaube, dass er es kann. Aber wäre auf jeden Fall etwas anderes, ne? Als wenn jemand in so einem jungen Alter, natürlich schon mit gewisser Erfahrung, aber der ist jetzt auch nicht so lange raus, dann in so eine wichtige Position kommt in dem Team, wo du ja wirklich. Also du musst ja viele Leute handeln, ne? Also viele Weltklasse-Athleten, das ist ja was ganz anderes, als wenn du einen Soul Leader hast. Du hast Roglic, du hast Evenepoel, du hast Liebowitz, dann hast du aber Hindley hinten dran auch noch. Da auch nicht vergessen.
Pellizzari.
Ja, genau. Also aber Pellizzari wird jetzt noch keine großen Ansprüche stellen, aber Hindley, ne, der hat auch schon mal Giro gewonnen, ne? Und das ist schon krass. So. Also da kommt auf jeden Fall eine Riesenaufgabe auf ihn zu und ich hoffe, dass wir den mal hier im Podcast kriegen. Das wäre nämlich dann interessant, mit ihm mal darüber so zu reden. Egal, ob es jetzt die Alltag-Position wird oder eine andere. Aber ja, vielleicht ist er es am Ende auch nicht, aber zumindest deutet viel darauf hin, dass er es ist. Ja,
das wird auf jeden Fall super spannend, wie das Team sich jetzt weiterentwickelt. Weil ich meine, es sind schon große personelle Veränderungen. Man hat jetzt auch noch gelesen, dass Heinrich Hausler auch nicht mehr als sportlicher Leiter bleiben wird und woanders hingeht. Ja, also da passiert gerade dann doch recht viel. Ich meine, es war irgendwie auch mal anzunehmen, dass mit Red Bull auch der Übernahme letztendlich da schon noch was passieren wird und dass es alles halt ein bisschen Zeit braucht, ist eigentlich auch normal. Spannend auf jeden Fall in vielerlei Hinsicht. Mhm.
Ich wollte noch einmal auf das Groenewegen-Thema, weil mich das insofern
persönlich interessiert
hat. auch, aber noch aus was ganz anderem, weil Dylan Groenewegen ja schon, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist Dylan Groenewegen ja schon irgendwie zu 95% damit im Hirn abgespeichert, dass er Fabio Jakobsen in die Bande gefahren hat bei der Polen-Rundfahrt und das ist jetzt irgendwie nicht die beste Erinnerung Und ich konnte zwischenzeitlich auch schon jetzt, bevor Bekanntgabe, mit Bas Tietema mal darüber reden. Und die Sicht darauf, die fand ich ganz spannend. Und ich bin gespannt, ob sich das auch wirklich bewahrheitet, weil er meinte, so, sie sind sehr gut befreundet mit Dylan. Und Dylan sagt selbst, ich möchte nicht, dass das mein Vermächtnis wird. Und in dem Team von Unibert Tietema Rockets mit dem Mediakanal hat er die Möglichkeit, auch nochmal selber quasi sich als Person anders darzustellen und vielleicht nochmal anders in Erinnerung zu bleiben hinten raus. Also das fand ich spannend und ich meine, wir aus der deutschen Medienbrille kennen ihn halt auch irgendwie gar nicht und vielleicht ist das ja wirklich der Fall.
Ja, was das Team auf jeden Fall macht, ne, ist so diesen Zugang zu geben, den man sich eigentlich von Radsportteams schon länger wünscht. Also es gibt ja jetzt diese Netflix-Produktion mit den 3 Staffeln zur Tour de France, wo man mal so ein bisschen Einblick bekommen hat, aber natürlich auch einen sehr teilweise überspitzten Eindruck, weil ne, die Produktionsfirma das eben nach ihrem Schema gemacht hat, gewisse Charaktere einfach ja, ein bisschen so darzustellen, wie es in die Story passt, ne, damit man ein bisschen mehr Emotionen, Spannung, wie auch immer, was erzeugt. Natürlich steuert das Team auch, aber die geben halt schon noch mal einen direkteren Einblick, wie die hier so arbeiten und jetzt auch mit dem Transfer, ne, also wirklich so die ganze Story, wie das zustande gekommen ist. Das gab es im Radsport noch nicht, das gibt es in anderen Sportarten schon viel mehr. Deswegen finde ich das erstmal eine sehr, sehr coole Sache, wie die das gemacht haben. Und man erfährt ja auf den Kanälen vom Team schon sehr viel über die Fahrer. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ja, ob das jetzt, also ich kenne jetzt Dylan Groenewegen auch nicht persönlich. Fand jetzt nur eigentlich ganz witzig, dass man auch mal mit ihm jetzt so ein, was ist sein Outfit wert, Video machen könnte. bei Vertrags, das Foto, was da gepostet wurde, da würde ich mal sagen, ist das Outfit schon so viel wert wie ein Vertrag von seinem Teamkollegen, der wahrscheinlich den zweitbesten Vertrag in der Mannschaft hat. das wird halt auch, also irgendwo interessant zu werden, ne? Wie so ein Weltstar des Radsports jetzt in so einer kleinen Mannschaft dann fungiert und wer das Team jetzt schon länger verfolgt, wird das dann, eigentlich kann sich ja jeder nochmal angucken, wie das bisher so läuft und was der jetzt da so neu reinbringt und wie sich da der Vibe verändern wird vielleicht auch. Ne?
Ja, ich würde da in dem Zuge wirklich sowas interessant finden, jetzt nicht, wie viel es ein Outfit wert, aber halt so einen, wenn man mehr Einblick in das Leben von solchen Leuten erhält. Also natürlich auch nur begrenzt, weil Privatsphäre auch einfach wichtig ist. Aber dass man so abseits von dem, was einfach auf dem Rad stattfindet, irgendwie so Informationen erhält. Weil Radrennen können wir ja alle gucken und alle machen mittlerweile irgendwas auf Instagram, wo du gucken kannst, wie Leute ins Ziel kommen und sich freuen, wenn sie gewonnen haben, so ungefähr. Oder halt im Bus am Tanzen sind. Na, das ist jetzt auch nichts Neues mehr. Aber da noch eine andere Ebene reinbringen, wäre halt schon cool. Und da jetzt in dem Fall diesen ganzen Prozess der Vertragsneuzeichnung mit irgendwie den einzelnen Meetings, ich habe es auch noch nicht angeschaut, aber halt so Snippets gesehen, finde ich halt schon auf jeden Fall grundlegend erstmal gut. Ich weiß nicht, ob da über Summen gesprochen wird, wahrscheinlich
Nee, nicht explizit, aber das ist auch gerade das Interessante, es wird halt so von beiden Seiten auch mal reingeguckt, also du kriegst es halt mit, wie es von hauptsächlich kriegst du es halt aus Teamsicht mit, ne, wie das jetzt für die Jungs ist, die geben da schon so ein paar Zahlen raus, wie ihr Budget sich entwickelt hat über die Jahre. Also, und die haben jetzt nur beim nächsten Jahr keine Zahl dran gehangen, weil es einfach, also es ist aber in so einer Grafik ersichtlich, dass es nochmal deutlich steigen wird. Und sie unterhalten sich eigentlich darüber, wie viel Geld sie Groenewegen jetzt ab nächstem Jahr bezahlen. Und das sind, glaube ich, dann auch Summen, die sie noch nie ausgegeben haben. Also der wird ja wahrscheinlich schon einen 7-stelligen Vertrag da unterzeichnen. Und die haben es halt mal so einfach so laut gedacht, oh, guck mal, was das im Monat ist und so, ne? Und man darf nicht drüber nachdenken, wie viel Geld wir dem geben und schon ganz witzig. Aber würde ich mir wünschen, dass mehr Teams die Kapazitäten schaffen, solche Formate zu machen, weil das, glaube ich, dem Sport nochmal einen einfachen Zugang gibt.
okay, noch zwei negativere Themen, bevor wir zum Gast kommen. Eins haben wir jetzt eben schon angeschnitten. Und ich dachte mir die Tage nochmal, wenn ich Radprofi wäre, würde ich mir vielleicht einen Attest wegen Bauchweh holen, um nicht nach Polen zu fahren. Also Polen-Rundfahrt gerade gewesen. Das ist ja schon erschreckend, wie hoch die Schwerverletztenquote bei dieser Rundfahrt in den letzten Jahren war, oder? Also erst der Fabio Jakobsen-Unfall, davor gab es schon mehr. Dann Björk Lambrecht, Leberriss, verstorben. Bei Polen-Rundfahrt, jetzt ist Filippo Baroncini, glaube ich, im künstlichen Koma.
Aber nicht in Lebensgefahr.
Nicht in Lebensgefahr, aber künstliche Koma. Also,
ja, ja, aber, ja. Aber ich finde, man muss das auf jeden Fall.
Ich sage aber einfach nur Schwerverletztenquote.
Ja, ne? Genau.
Also nicht Todesquote, aber schon irgendwie ein bisschen die statistische Häufung ist schon da, oder? Also was läuft da falsch?
Also, ich bin ja auch Polen-Rundfahrt ein paar Mal gefahren. Ich weiß nicht, was ich seitdem getan habe. Ist jetzt auch wirklich dann schon über 10, ist jetzt 10 Jahre her einfach. Aber ja, also es war auf jeden Fall schon so, dass man öfters einen Köttel in der Hose hatte als nicht. So, bei ganz vielen Situationen. Und ich weiß nicht, wie sich die Finalsituation bei dieser Rundfahrt geändert hat. Ja, also die Straßen, würde ich sagen, sind in guten Verhältnissen. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass man wie früher, als man in der Nachwuchsklasse in Polen Radrennen gefahren ist, einfach, wenn man so ein Schlagloch gefallen ist, einfach auch mal auf der anderen Erdseite rausgekommen ist. Das ist nicht mehr so. Aber ja, also ich kenne es einfach noch so, dass die Finals, auch Sprintfinals und sowas und auch so die Rundkurse, die durch die Städte gehen, zum Teil echt Harakiri waren. Aber da weiß ich nicht, wie es jetzt sich in den letzten Jahren geändert hat dahingehend. Ja. Ich weiß nicht, ob Andi da vielleicht mehr weiß von Fahrern, die da irgendwie fahren und
weiß
sich beschweren
jemand,
bei euch.
Wie Baroncini jetzt eigentlich verunglückt ist?
Nee, habe ich nicht so mitbekommen. Ich glaube, man hat einfach die Stürze oder sage ich mal auch den Sturz, ne, von Fabio Jakobsen so in Erinnerung, dass man da schnell so die Rundfahrt vielleicht damit assoziiert und als gefährlich. Aber man muss sich eigentlich immer wieder ins Bewusstsein rufen, dass jedes Radrennen gefährlich ist, ob es jetzt ein Kriterium um den Kirschplatz ist oder eben eine Rundfahrt auf World Tour Niveau. Man hat eben bis auf diese kleine Styroporschüssel, die man auf dem Kopf hat, auch einfach keinen Schutz. Man ist mit sehr hohen Geschwindigkeiten unterwegs, mit vielen Fahrern auf einem Raum. Also ich glaube, das ist einfach ein gefährlicher Sport und Stürze sind leider einfach auch ein Teil davon.
Ja, aber es ist natürlich schon, also schon auf jeden Fall ein Punkt, ne, das Polen-Rundfahrt passiert schon viel. Also das kann man jetzt nicht irgendwie von der Hand, also ja, wie sagt man, von der Hand weisen, ja. Weil ja, das stimmt schon, was Basti sagt, das ist da schon, kommt da schon mal häufiger vor, aber ja.
Ja, ne, auf der anderen Seite, bei den Klassikern stürzen auch immer viele Leute, da denkt man aber nicht jedes Mal so, oh krass, sondern da hat man das vielleicht so ein bisschen mehr akzeptiert, also vielleicht stürzen mehr Leute bei der Polenrundfahrt als bei der Baskenlandrundfahrt, aber vielleicht liegt es auch einfach an der Topografie der Etappen, ja, also keine Ahnung, es kann schon sein, aber letztendlich glaube ich, passieren Stürze und in manchen Rennen mehr, in manchen weniger. Aber jetzt, ob das jetzt speziell da so ein Ding ist, ja, ich glaube, wir haben einfach in fast jedem Rennen dieses Jahr einen Sturz gesehen, wo man sich dachte, den hätte ich gerne nicht gesehen.
Mhm. Ne? Okay, nächstes Negativthema. Gab es mal wieder ein positiven Dopingbefund. Aurela Nerlo, ich kann mich noch lebhaft erinnern. Omlop dieses Jahr, Frauenrennen Omlop, ist die Ausreißergruppe durchgekommen. Unerwarteterweise. Lotte Klaes gewinnt in einem Zweiersprint gegen Aurela Nerlo, die den Sprint, Vollsprint, 700 Meter vor Ziel ansetzt. Das war der schlimmste Sprint ever. Aber die Gute war eigentlich schon im Kader von ihrem Team Winspace für die Tour de France und wurde dann von der polnischen Anti-Doping-Agentur im Vorfeld positiv auf ein Steroid auch getestet. Also relativ unfraglich in dem Fall. B-Probe auch schon abgegeben, leider hier jetzt erstmal gesperrt bis zum Prozess und vermutlich länger. Weiterhin aber auch, manche wird es vielleicht schon nerven, aber Fall Michel Hessmann hier sehr breit behandelt. Im Besenwagen alle paar Monate wieder, weil es Updates gibt, ist jetzt über 2 Jahre her der positive Befund in dem Fall. Und relativ zeitgleich gab es den identischen Fall in England bei Lissy Banks. Und Lissy Banks war von Anfang an sehr laut, was das anging. Und es ist jetzt nach über 2 Jahren auch zu einem in Anführungszeichen finalen Urteil in dem Fall gekommen. Ich versuche so kurz wie möglich wie immer zu beschreiben. Beide, sowohl Michel Hessmann als auch Lissy Banks, wurden auf das Diuretikum Chlorthalidon positiv getestet in einer Trainingskontrolle. Ein Diuretikum ist nicht wie ein Steroid erstmal kein leistungssteigerndes Mittel, sondern wurde bzw. wird eventuell zur Verschleierung von anderen Dopingmitteln eingesetzt. Das bedeutet, du nimmst irgendeine Substanz zur Leistungssteigerung, nimmst dann ein Diuretikum, das der Körper schneller entwässert und die Rückstände des leistungssteigenden Mittels aus dem Körper ausgeschwemmt werden. So der Sinn. Allerdings ist Chlorthalidon das Diuretikum mit der, es gibt mehrere Diuretika, die auf der Liste der NADA und WADA stehen. Chlorthalidon ist das mit der längsten Halbwertszeit. Also es kann ewig nachgewiesen werden. Es wäre extrem dumm, wenn man etwas ausschwemmen wollte, es damit zu tun. Plus hat es keinen Grenzwert. Es sind eine gewisse Anzahl von Diuretika bei der WADA mit Grenzwerten gelistet. Die sind, glaube ich, roundabout 200 Milligramm pro Liter oder so. Und gewisse Mittel sind ohne Grenzwert gelistet. Das bedeutet, sowohl Lissy Banks als auch Michel Hessmann, ich glaube, bei Michel Hessmann war es noch weniger, aber Lissy Banks und Michel Hessmann wurden jeweils getestet mit einer Konzentration, die weit unter dem Grenzwert der anderen Diuretika ist. Und beide haben mit Sachverständigen und Expertenmeinungen rechtlich lange Rechtsstreite geführt mit der nationalen Anti-Doping-Agentur, die UK Anti-Doping-Agentur, als auch die NADA, und sind beide in diesen Rechtsstreiten eigentlich mit den nationalen Anti-Doping-Agenturen übereingekommen, dass es Verunreinigungen sind. Lissy Banks, ich glaube, man kann das, sie hat auch in dem neuesten Blogpost, man braucht auf jeden Fall lange, um den zu lesen, das ist sehr lang, hat sie alle Gründe aufgelistet, auch relativ detailliert, alle Quellen und so weiter, warum sie da eben bewiesen hat eigentlich, dass sie nicht keinen Dopingverstoß begangen hat. Man kann es aber darauf runterbrechen, dass sie eine Haarprobe untersuchen hat lassen und es wurde eine sehr geringe Konzentration Chlorthalidon festgestellt. Die müsste relativ lang her gewesen sein, die Einnahme, wenn es wirklich zur Verschleierung von etwas hätte dienen sollen. Und dann hätte man an der Haarprobe sehen können, eigentlich wann das eingenommen wurde, weil sie lange Haare hat und das auf jeden Fall sichtbar wäre. Ist nicht rausgekommen, mehrere Experten haben bestätigt, ist unwahrscheinlich bis unmöglich, dass das ein Anti-Doping-Verstoß gewesen ist. Die nationalen Anti-Doping-Agenturen haben eigentlich beide auch freigesprochen, weil beide sinnvoll begründet haben, dass es kein Dopingverstoß ist. Die WADA hat aber in beiden Fällen insistiert, dass trotzdem die 2-jährige Sperre verhängt wird. Einfach so. Einfach, weil es in den Regeln steht. Und wen das interessiert, diesen neuen Blog-Eintrag von Lissy Banks, auch den alten, man muss es eigentlich lesen, wen das interessiert, es macht einen komplett verrückt. Es ist wirklich, ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie unfair die Behandlung der Athleten in dem Fall ist und wie man selbst vorm CAS, was eigentlich ein unabhängiges Gericht sein sollte, keine Chance hat, gegen die WADA zu agieren, die wirklich gegen alle Regeln des geltenden Rechts verstößt. Der CAS hat das alles einfach angenommen. Es wurden Fristen nicht eingehalten, regelmäßig, also viermal Fristen nicht eingehalten, dann Fristen zur Einreichung von Unterlagen wurden nicht eingehalten, die Unterlagen, neue Präzedenzfälle wurden einen Tag vor oder am selben Tag der Gerichtsverfahren noch angenommen, obwohl die Deadline eigentlich Monate vorher oder Wochen vorher war. Die persönliche Behandlung der Athleten war wirklich menschenunwürdig teilweise. Genug davon. Ich hoffe weiterhin, dass wir Michel nochmal auch persönlich interviewen können. Plus, ich habe nochmal eine Anfrage gestellt heute Morgen. Es wird nämlich ein Experte der, ich glaube, Kölner Uniklinik oder Sporthochschule Köln im Bereich Dopingprävention und Verunreinigungen angegeben in dem Blogpost. Und den habe ich mal um ein Interview gebeten auch. Ja, also wer Bock hat, lest da rein. Wir versuchen das nochmal zu verlinken in den Shownotes. Anti-Doping-Kampf, super wichtig, aber die WADA spielt da wirklich, es wird auch nochmal auf diesen Fall mit den chinesischen Schwimmern eingegangen, die einfach, wo die Einnahme verbotener Substanzen oder die Positivbefunde einfach geklärt wurden von der WADA, ohne großes Verfahren. Die WADA spielt ein sehr seltsames Spiel in diesem Kontext und so Ungerechtigkeiten kann ich immer irgendwie schwer auf mir sitzen lassen.
Okay, ja. Ich stelle es mir aus Athletensicht, habe ich ja damals schon auch schon zu dem Fall Hessmann gesagt, ne? Also wenn du da wirklich erstmal auch gar nicht weißt, woher das ist und so, das muss ja so eine beschissene Situation sein. Und wenn es dann auch noch keine faire Behandlung gibt, ja, umso ärgerlicher. Krise würde ich bekommen.
Ja, also nochmal vielleicht so als Beispiel, so im Fall Lissy Banks wird die Athletin 79 Tage nach positiv oder nach Test benachrichtigt über den Positivbefund. Theoretisch musst du als Profisportler, wenn du, ich meine, jeder nimmt irgendwie mal Ibuprofen oder irgendwas, ja, also so, ne, oder du hast auch irgendwas, wo du regelmäßig Medikamente nehmen musst. Du musst eigentlich aus jedem Batch Tabletten eine drin lassen und das aufbewahren für sehr lange. Dass du im Falle eines Falles das alles nochmal testen lassen kannst, am besten zwei drin lassen, wo Verunreinigungen drin sein können. Es gibt halt mittlerweile mehrere Expertenberichte. Selbst die WADA hat Statements rausgegeben, dass die Testverfahren mittlerweile so genau sind, dass selbst komplett ungefährliche Alltagsereignisse zu einem Positivbefund führen können, wie in einem Seebaden.
Musst du dann auch immer so einen Schluck Wasser vom See mitnehmen?
Oder? Ja, genau. Also eigentlich musst du aus jeder Quelle, aus der du trinkst oder in jedem See, in dem du badest, musst du eine Flasche abfüllen.
Immer zwei Bier bestellen.
Also auch Nachwuchssportler, ne, sich das auf jeden Fall zu Herzen nehmen, sobald ihr in einem testrelevanten Bereich unterwegs seid, weil die Rechtskosten muss der Athlet selbst tragen. Und so einen Prozess zu führen, also Lissy Banks schreibt auch irgendwann, dass sie Im Endeffekt hat sie eine längere Strafe bekommen als ein Athlet, der auf EPO positiv getestet wird und das zugibt. Da wird die Strafe nämlich von 4 auf 3 Jahren verkürzt und ihre Strafe wurde von der WADA durch die ganzen Prozessverzögerungen, die nicht in die Strafe, in die 2-jährige Strafe, die sie kriegt, einberechnet werden, ist ihre Strafe 3,5 Jahre. Also sie hat die Karriere eh beendet. Aber hier geht es halt ums Prinzip und der WADA jetzt auch. Und jetzt wird dieser Prozess so hart, mit so harten Bandagen geführt, dass sie die platt machen.
Ja, wir verlinken den Blog von Lissy Banks mal hier unter der Folge und ja, würde sagen, jetzt fahren wir mal ab hier Richtung Augsburg.
Augsburg, Lederhosen an.
Bevor wir das machen, ganz kurz, etwas Positives noch rein, wir brauchen es gar nicht kommentieren, aber Filippo Concha, der aktuelle italienische Meister, der für ein Amateurteam italienischer Meister wird vor World Tour Profis, ist zurück in der World Tour, letztes Jahr noch Q365, dieses Jahr für den Amateurclub Solo Vantaggio unterwegs in Italien, fährt ab jetzt für Jaco Alula.
Also auch
Conca.
Jetzt direkt.
Ja, genau. Okay. Genau, ja. Deswegen wollte ich noch kurz reinhauen, finde ich cool. Ist auch so ein Gravel-Dude gewesen, für ein paar Monate nur und zurück in der World Tour. Genau, und jetzt aber gerne Richtung Bayern.
Abfahrt. Servus.
Sohle, Besenwagen Touchdown, mal wieder in heimatlichen Gefilden in Augsburg. Da war der Besenwagen auch schon mal zu Gast vor dieser Haustür. Und zwar, ich habe gerade nachgeguckt, 2001, so lang ist es schon her. Wir begrüßen erneut Georg Zimmermann. Letzte Folge war 131, George of Wall Street heißt die Folge. September 2021, also bald 4 Jahre her.
Ja, 2001 war ich noch 4. Da hatte ich noch nicht so viel vom Radfahren zu erzählen.
Jetzt, deswegen jetzt mal wieder zu Gast. Mal wieder kurz vorm Oktoberfest. Wir begrüßen ganz herzlich den deutschen Meister 2025, Georg Zimmermann. Herzlich willkommen.
Guten Morgen in die Runde.
Moin, Gigi.
Morgen. Aber ich bin jetzt auch gerade wieder fasziniert, dass es wirklich 21 war. Ich hätte jetzt gedacht, das war irgendwie, keine Ahnung, vor einem Jahr oder anderthalb Jahren oder
so. Also ich hätte auch 23 gesagt oder so.
Ja, aber 21 ist echt schon lange her.
Ich bin eigentlich nur erstaunt, dass du 4 Jahre gebraucht hast, um das Trikot zu gewinnen. Aber immerhin.
Ja.
Nee. Ja. Das war die Ansage damals auf jeden Fall. So gegen Ende der Folge oder ich weiß gar nicht, ob es schon am Anfang war. Alle meine Freunde waren schon mal deutscher Meister in irgendwas, im Radfahren oder in irgendwas und ich noch nie. Das will ich gewinnen und dieses Jahr endlich geschafft.
Ja, da ist schon was dran, weil in den Nachwuchskategorien gibt es hier Teamzeitfahren auf der Bahn und hier die Mountainbike, hier das, da das. Da war wirklich jeder mal irgendwo deutscher Meister, außer ich.
Ja, und jetzt deutscher Meister auf der Straße, also auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Das war uns allen bewusst, dass das ein großes Ziel von dir war und ich glaube, gerade deswegen hat man sich da noch mehr mitfreuen können. Obwohl, ich habe es dir auch schon erzählt, mein Stream, ich glaube, im Zielsprint ausgefallen ist und ich erstmal nicht wusste, ob du gewonnen hast, als du dann auch ein bisschen du warst so ein bisschen, ich weiß nicht, also nicht überrascht, aber ich glaube, man konnte dir jetzt so ein bisschen ansehen, dass du es jetzt so endlich geschafft hast und du saßt eher so auf dem Boden, als dich jetzt übertrieben zu freuen. Musst du das in dem Augenblick erstmal realisieren oder war das einfach nur, weil du platt warst?
Ja, ich muss. Erstens, weil ich platt war und zweitens, weil ich in dem Moment echt richtig begeistert oder so. Ja, dass ich mir das kaum vorstellen konnte, jetzt deutscher Meister zu sein, weil das, ja. Eigentlich bin ich gar nicht mal so sentimental oder so, aber jetzt in dem Moment, war das wirklich, ein sehr schöner Moment und ja, da musste ich erstmal halt mich zurechtfinden damit oder ja, mit der neuen Situation.
Und hast du dich mittlerweile dran gewöhnt?
Ja, mittlerweile habe ich mich gut dran gewöhnt. Der Kleider, der Schrank ist umsortiert worden und passt soweit alles.
Ja, Recent Update war, es gab eine Demo-Version. mit der du bei der Tour de France am Start warst, von dem Meistertrikot, und jetzt gibt es irgendwie nochmal eine neue Version. Es wurde mir schon geschrieben, dass das ein bisschen wie ein Suchbild ist, wo man die Unterschiede finden muss, und es gibt keine Unterschiede. Wo sind die Unterschiede?
Ja, vom BDR gibt es so Regularien, wie so ein Meistertrikot auszuschauen hat. Und der erste Entwurf war halt nicht regelkonform. Und die Regeln besagen, dass der Streifen halt eine gewisse Dicke haben soll und dass keine Sponsoren unter dem Streifen sein sollen. Mhm. Und ja, falls es euch interessiert, kann ich euch, können wir das Dokument gemeinsam durchgehen. dann gibt es noch die Regel, dass dieser Farbcode von dem Schwarz-Rot-Gold ist vorgegeben. Das wird genau halt dieser Farbcode dann.
Also das sind alles Dinge, die ich nicht gemacht habe bei meinem Gravelmeister-Trikot.
Das ist auch illegal.
Geil, dass du das auch weißt. So. Du bist Meister, du bist dafür verantwortlich, wie das, wie das auszusehen hat.
Das Formular gibt es wahrscheinlich auch nur in Deutsch, oder? Das heißt, du musstest es wahrscheinlich wirklich auf irgendeine Art und Weise übersetzen fürs Team.
Also jeder, der googelt, kann das finden.
Ja. Gibt es auf Deutsch? Ja, das ist auf jeden Fall ist auf Deutsch, ja. Aber ein bisschen was sollte ich denen schon übersetzen, aber ich glaube, die halten sich mehr oder weniger an die Regeln von der UCI und übersetzen es einfach auf Deutsch, aber auf der UCI-Seite habe ich es nicht gefunden, von daher.
Aber was denkst du, wie groß war die Herausforderung für dein Team, den Streifen so zu positionieren, dass alle Sponsoren da drüber passen und keins da drunter ist?
Ja, man, das ist alles eine Frage der Größe, die mussten halt dann ein bisschen kleiner gezogen werden. Naja, das war schon ein bisschen Gefriemel, vor allem, es müsste ja nicht nur alle drauf passen, sondern der Teammanager hat da schon auch ein Auge, dass der ein bisschen mehr zahlt, immer ein bisschen größer sein soll und der ein bisschen weniger zahlt, ein bisschen kleiner, und von daher ist es jedes Jahr so ein Puzzle bei uns im Team, auch mit dem Teamnamen, da wir haben noch ein Quanti-Team, das hat immer noch ein bisschen einen anderen Namen, und da gibt es auch jedes Jahr so ein Puzzle, wer jetzt nochmal hier im Quanti-Team Namenssponsor werden darf und so weiter und so fort.
Aber ich dachte echt, dass gar nicht so viele Sponsoren bei so Meistertrikots erlaubt sind auf dem Trikot, weil das sind jetzt in dem Fall 9, wenn ich richtig gezählt habe, 9 verschiedene Sponsoren allein von auf der Post.
Du zahlst ja als Sponsor nicht Geld ans Team und hast dann im Vertrag stehen, wenn irgendwie 5 Fahrer von uns Landesmeister werden, dann bist du aber nicht drauf.
Nee, aber gab es da nicht mal so eine Regelung, dass nur so und so viele drauf sein durften bei so einem Meistertrikot?
Da überfragst du mich jetzt. Ich habe
das PDF nicht auswendig gelernt, aber ich hatte in letzter Vergangenheit mit dem Regelwerk zu tun, und so eine Regel ist mir nicht aufgefallen. Aber kannst auch 50 draufschreiben.
Wir hatten auch recently, auch glaube ich deswegen, so die Hörerfrage, wie das eigentlich ist mit den Meistertrikots, wer das bestimmt. Und da kann man ja jetzt schon mal sagen, der BDR. Und dann kann man ja auch sagen, das ist auch nicht in jedem Land gleich. Also es gibt eine Bestimmung von der UCI, aber jetzt mal ehrlich, Quinn Simmons Meistertrikot sieht anders aus.
Ja, das individuelle oder das nationale Meistertrikot legen auch immer die oder müssen die nationalen Verbände freigeben, und beim BDR gibt es da eben eine Richtlinie, wie Georg schon erwähnt hat, und in anderen Ländern ist man da vielleicht ein bisschen offener. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht sicher, dass dann zum Beispiel das Meistertrikot von Nils Pollitt, das wäre ja wahrscheinlich auch eher durchgefallen, aber vielleicht hat man da irgendwie mal drüber hinweg gesehen. Aber die wichtigste Frage ist ja jetzt, Georg, gefällt es dir denn? Wie fühlt es sich an, damit jetzt nicht nur im Rennen, sondern auch im Training täglich durch die Gegend zu fahren?
Ja, nee, macht richtig Bock. Gefällt mir gut. Wie gesagt, ist so gut geworden, wie es werden kann. Also ja, bin sehr zufrieden mit dem zweiten Entwurf und ja, bockt sich schon richtig damit, jetzt hier durch die Stauden bei mir daheim zu fetzen. Und macht Spaß.
Wie viel höher ist die Motivation?
Ich würde sagen, 10% höher jetzt noch, weil ich noch auf meinem alten Rad trainiere. Okay. Und dann nochmal 10%, wenn ich dann für daheim noch ein weißes Rad
habe. Das wäre jetzt auch die nächste Frage gewesen, ob du schon auch das Meisterrad zu Hause hast zum Training, aber anscheinend noch nicht.
Ich wollte es auch nicht mit heimnehmen, weil ich so einen angeschwollenen Arm und alles bei der Tour hatte. Da war ich um jedes Gramm froh, wo ich mit weniger heimreisen konnte. Von daher habe ich es dort gelassen. Und ja, nee, aber da kommt noch eins.
Nächste Hörerfrage. Diese Woche habe ich geschrieben, können wir beantworten am Donnerstag. Warum nicht weiße Hose?
Ganz im Ernst, das Team hat mich gefragt, ob ich, ja, muss ja keine Rennen damit fahren, nur so für Teampräsentation, komm, wir machen dir eine. Und dann habe ich gesagt, ja, mach mir eine, aber ich werde sie zu 100% kein einziges Mal anziehen. Ja. Und dann haben sie nochmal gefragt, ja wirklich, das wäre doch schon cool, bisschen für Aufmerksamkeit. Und ich so, nee, danke. Nee, das ist ja schon ein bisschen Hose, zu viel, ja.
Da ist man ja, weiße Hose muss, also können nicht alle tragen. Also nicht, dass du es nicht tragen kannst, aber also muss man schon auch die Aura für haben. Wenn man sich fühlt, dann sollte man es nicht machen, weil dann, das merken die Leute. Das sieht man dir dann an.
Aber
ja. Weiße Hose, nein, danke.
Da haben wir den Folgentitel doch schon. Weiße Hose, nein, danke. Machen wir da Aufkleber. Stark. Ja, Georg, wie geht's dir sonst? Hast du dich gut erholt von deinem Sturz bei der Tour?
Ja, ich würde sagen, so 5 bis 10 Tage nach dem Sturz hing ich ziemlich mit den Verletzungen drin. Der Arm war echt richtig asozial angeschwollen, dass es halt echt schmerzhaft war. Und dann gerade so, als es wieder ging, habe ich mich mit so einer richtig, richtig ekligen Kinderkrankheit angesteckt. Das ist mir auch noch nie passiert. Da hatte ich so Hand, Fuß, Mund heißt es. Da hat man so Ausschlag überall, okay. Und es ist echt eklig.
Maul und Klauen solche.
Ja, genau. Und dann habe ich hier eigentlich fast nochmal richtig Fieber gehabt damit und nochmal 4-5 Tage im Bett danach damit verbracht. Und dann waren es über 3 Wochen, dass ich nicht auf dem Rad war, bis ich wieder ordentlich trainieren konnte. Und von daher hat es alles ein bisschen länger gedauert als gedacht, aber ja, jetzt peu à peu läuft schon wieder ein bisschen besser.
Wie geht's dann weiter mit Rennen? Wann steigst du wieder ein?
Deutschlandrundfahrt am Dienstag oder Mittwoch? Am Mittwoch. Mittwoch.
Okay.
Und danach fahre ich noch Mitte September, Anfang Mitte September ein paar Eintagesrennen in Italien, so Marco Pantani Gedächtnisrennen, was ist dann noch, Matteotti heißt eins, ich bringe gerade die Namen nicht mehr zusammen, aber das sind so 5 kleinere Eintagesrennen in der Woche in Italien, die nehmen wir mal mit. Und ja, danach geht's höchstwahrscheinlich zur WM nach Kigali.
Oh, okay.
Da gibt's schon eine Kommunikation in der Nationalmannschaft?
Ich denke mal, die letzten Jahre war der deutsche Meister eigentlich immer dabei. Von daher mache ich, oder es hieß mal, dass ich da dabei sein soll. Und bin ich gespannt. Also hätte ich große Lust, das wäre so mal mein Saisonziel für das Rest vom Jahr, für dass ich von der WM bis die Lombardia oder vielleicht danach noch Japan Cup oder irgendwie so nochmal schauen will, dass ich dann hinten raus im Oktober nochmal den Arsch hochbekomme und ein bisschen in Form komme.
Ja, WM wird spannend dieses Jahr, wie das alles so ablaufen wird. Erste Rad-WM in Afrika. Man kennt ja von der Tour de Rwanda die Bilder von eigentlich, ich glaube, die schaffen es wirklich, da Millionen Menschen an die Strecke zu bekommen. Also das wird auf jeden Fall ein Spektakel und aber gleichzeitig auch ein bisschen eine Herausforderung für die ganzen europäischen Verbände mit Logistik dahin und vor Ort, zumal auch Kigali jetzt nicht im Flachland liegt und auch das Klima so ein bisschen Anpassungszeit braucht. Hast du da schon eine Idee, wie das geplant ist vom BDR aus?
Ja, der BDR ist da echt professionell unterwegs. Er hat mir schon einen Call dazu, wo so auf jede Feinheit, auf so und so viel Metern liegt das Hotel und das Klima ist leicht tropisches Klima bei 25 Grad Tagesmaximaltemperatur. Da wurden wir auf alle Feinheiten schon ein bisschen hingewiesen.
Da hat Robert Pawlowski.
Da hat Robert einen guten Job gemacht und da schon mal hier, eine gute Recherche vorher angeschmissen. Von daher wissen wir halbwegs, was uns dort erwartet. Ich würde auf die WM ist ja eh schon immer richtig, richtig schwer, wegen den 6-7 Stunden, die das Rennen immer dauert. Und dann, wenn du jetzt noch so ein bisschen extra Trigger hast, weil du so halb auf Höhe bist und schon so ein bisschen so auf 1500 Meter jetzt nicht wirklich weniger Sauerstoff hast, aber so halb weniger. Mhm. Und dann noch so ein bisschen so ein schwülwarmes Klima dazukommt und dann kommt halt eins zum anderen und dann hast du schon drei Faktoren, die das Rennen schwer macht. Dann hast du noch 5.500 Höhenmeter. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Feld sich richtig auseinanderfährt.
Aber hast du schon einen Plan, wann du anreisen wirst? Oder wirst du vorher ein Höhentrainingslager machen? Oder wie ist da jetzt die Vorbereitung dann für dich?
Ja, das ist noch nicht ganz raus. Wie lang? Ich wollte mal in Erfahrung bringen, ein Teamkollege von mir, der Rhein Tarame, oder ein Ex-Teamkollege, der ist jetzt gewechselt leider dieses Jahr, der hat immer Trainingslager in Eritrea gemacht. Von daher wollte ich jetzt mal in Erfahrung bringen, wie gut es da wirklich zum Trainieren ist und ob ich da vielleicht schon eine Woche vor der WM hinfliege und da nochmal 3-4 Trainingseinheiten absolviere. Das wäre.
Also nach Eritrea so dann oder auch schon nach Ruanda?
Nee, sorry, nach Ruanda fliegt der mal nicht nach Eritrea, dann habe ich mich versprochen. Der hat immer Trainingslager in Ruanda gemacht. Und
auch interessant,
ja. Ja. Naja. Von daher, ja, das wäre so Plan A, eine Woche vorher schon anzureisen, dass man halt da nochmal ein bisschen trainieren kann. Und ich meine, man kann sich ja nie besser anpassen als an dem Ort, wo es dann am Ende ist. Von daher, wenn man halt genau sich unter den Bedingungen nochmal trainieren kann, kann das nichts schaden.
Ja, in 6 Wochen ist das Ding. Ich gucke hier gerade den Countdown an. 39 Tage geht das los, aber natürlich erstmal mit den Nachwuchswettkämpfen. Ist gar nicht mehr so lang hin.
Mach mir keine Angst. Nee.
Ja, ey, du bist der Erste auch von unseren Gästen. Wir reden hier ja öfters mal mit Radprofis, unter anderem. Der sich auch so jetzt schon mal darauf freut und dezidiert vorbereiten will und so weiter. Alle anderen, mit denen wir bis jetzt geredet haben, haben alle immer gesagt, so, oh, Afrika, ich weiß gar nicht, ob ich da hinfliege, vielleicht lasse ich das auch dieses Jahr. Also es könnte natürlich auch ein spannender Faktor hinzukommen, dass da ein kleinerer Prozentsatz an Leuten bis in die Haarspitzen motiviert am Start steht als sonst.
Das hat man schon.
Der Preis ist der gleiche.
In Australien hat man das auch gesehen, da sind auch nicht alle hingeflogen, ja. 2022. Ja. Das war, wenn man da die Startliste durchgeht, das war nicht die gleiche wie letztes Jahr in Zürich.
Ja.
Ja, es ist ja immer eine Herausforderung, so lange Strecken zu überbrücken für uns Europäer, wenn man das so will. Auf der anderen Seite, ne, für die anderen Kontinente heißt es immer so eine lange Anreise. Deswegen ist schon okay, dass das auch mal wechselnd stattfindet. Aber ist natürlich auch immer mit einem großen Kostenapparat verbunden. Daher werden auf jeden Fall in den Nachwuchsklassen viele Nationen einfach aus Europa das nicht stemmen können und konzentrieren sich dann auf die Europameisterschaften, die eine Woche später stattfinden. Aber ja, wird auf jeden Fall, glaube ich, schon ein Radsport-Highlight, die WM in Afrika.
Die WM war ich die letzten Jahre oft am Start und es ist schon immer eine besondere Atmosphäre. Fahre ich eigentlich immer gern und war auch schon manchmal ganz gut unterwegs. Von daher ist es eigentlich immer nochmal ein schönes Ziel für den letzten Part der Saison.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von.
Wir verbringen täglich einige Stunden online, am Smartphone, am Laptop, auf Social Media. Aber die meisten vergessen, was du tippst, klickst oder ansiehst, wird oft lückenlos aufgezeichnet.
Genau, ob Meta, Google oder auch Drittanbieter, sie erstellen digitale Profile von dir. Und je mehr du surfst, desto mehr wissen sie, auch über Dinge, die du gar nicht teilen willst. NordVPN schützt dich genau davor. Deine Verbindung wird verschlüsselt und dein Standort bleibt verborgen. Du surfst anonym sicher und entscheidest selbst, was du preisgibst.
Ja, gerade bei Social Media oder bei der Nutzung öffentlicher WLANs merkt man, wie schnell man angreifbar wird. Mit NordVPN ziehst du eine klare Grenze und schützt deine Privatsphäre.
Gerade für uns Sportler ist Kontrolle wichtig über Training, Regeneration, Ernährung etc. etc. Warum also nicht über unsere digitalen Spuren nachdenken?
NordVPN ist einfach zu bedienen, läuft auf allen Geräten und gibt dir die Kontrolle zurück. Über deine Daten, über deine Entscheidungen und über deine digitale Identität.
Die Kontrolle über deine Daten hast du mit NordVPN wie über dein Rad mit dem Lenker in der passenden Breite. Und über nordvpn.com/besenwagen bekommst du einen richtig guten Rabatt plus bis zu 4 Monate gratis dazu.
Das ist auf jeden Fall günstiger als die meisten Lenker. Tja, egal ob als Lenker oder Helm, mit NordVPN hast du im Internet alles sicher unter Kontrolle. Also check's aus auf nordvpn.com/besenwagen. Ja, hier 4 Jahre her, dass du da warst. Du hast schon gesagt, du hast damals noch gar nicht so viel zu erzählen gehabt. Es ist ja in 4 Jahren schon relativ viel passiert. Du bist treuer Teilnehmer am Intermarché-Rennprogramm, also auch inklusive nächstem Jahr Vertrag dort. Gibt jetzt, können wir aber noch so ein bisschen nach hinten schieben, gibt jetzt recently News, dass da eventuell 2 Teams sich zusammenschließen. Was sagst du, wie fasst du denn selber deine Karriere seit den letzten 4 Jahren zusammen? Ein bisschen große Frage jetzt, aber du hast ja schon krass entwickelt jetzt auch als Rennfahrer in der Zwischenzeit. Wir haben dich bei der Tour de France jetzt schon ein paar Mal im Einsatz gesehen, auch schon mal fast eine Etappe gewinnen gesehen. Georg Zimmermann, was hat er zu erzählen?
Nee, macht auf jeden Fall nach wie vor Spaß und ich glaube, das ist das Wichtigste. Sobald man den verliert, kann man vielleicht noch seinen Vertrag aussitzen, aber muss es danach gut sein lassen. Macht viel Spaß. Wir haben jedes Jahr eigentlich wieder neues, ziemlich immer große Veränderungen im Kader gehabt, aber nichtsdestotrotz komme ich eigentlich mit der ganz, ganz, ganz großen Teil des Teams jedes Jahr richtig gut zurecht und wir haben da eine gute Zeit bei Intermarché Vanti und auch sportlich läuft es gut für mich, also ich kann mich nicht beschweren, also wenn ich so vor 10 Jahren gewusst hätte, dass ich hier mal so ein halbwegs ein guter Profi werde, der ab und zu auch mal was gewinnt und mal deutscher Meister wird und 5-mal Tour de France fährt, dann wäre ich da positiv überrascht gewesen. Von daher passt es soweit alles.
Ja, und zumindest eins ist in den letzten 4 Jahren auch immer besser geworden und das ist der Account von deinem Fanclub.
Nee, der war schon von Anfang an absolute Weltklasse. Der hat auf 10 von 10 gestartet und ist immer noch eine 10 von 10.
Den kann man auf jeden Fall mal folgen.
Wie heißt er nochmal kurz?
Georg Zimmermann. Ich glaube, das war. Ah, der hat nicht so viel Follower, von daher ist es immer gar nicht so einfach, den zu finden. Aber der heißt.
Georg Zimmermann Fair, also
genau.
FA. Ja, genau. Das ist ein. Der einzige Account, den ihr auf Instagram folgen müsst.
Das auf jeden Fall.
Also wir entfollowen.
Dieses Jahr hat er so ein bisschen wie so Filmplakate gemacht für jedes Rennen.
Naja.
Und kann man sich. Mein Favorit ist auf jeden Fall noch Gigi D'Abruzzo.
Ja, der war auch gut. Der war richtig gut.
Als du.
Ja. Wenn ihr euch entscheiden müsst, wenn ihr nur ein Follow in mich investieren wollt, dann investiert ihn lieber in meinen Fan-Account als in meine Seite, weil da ist mehr spannender Content zu finden als bei mir.
Ich finde Lord Zimmermann finde ich gut auch.
Ja, oder auch Tour de France 22 war absolut Weltklasse, was er da gemacht hat. Da.
Kann man sich mal durchscrollen.
Da kann man echt mal einen Nachmittag durchbringen und sich da jedes anschauen.
Ja, also ich glaube, du hast halt auch für viele deutsche Fans so das Team auf die Landkarte gebracht. Unser Redakteur zum Beispiel, der Fabian, der war nach der Folge so begeistert, der hat sich erstmal ein komplettes Intermarché-Kit zugelegt und fährt damit auch immer noch fleißig durch die Gegend. Also Wir haben uns zuletzt zufällig in der Stadt getroffen. Da hielt einer an, neben mir im kompletten Full Kit. Und ich dachte so, ja, wer ist das? Und
ernsthaft?
Dann, Fabi.
Bei uns in Augsburg gibt es auch ein paar, oder mindestens 4, 5, denen nicht. Natürlich fahren viele rum, die ich kenne. Meinen Kumpels gebe ich halt das Zeug so raus. Und aber auch viele, die das Kit sich einfach kaufen.
Ja.
Oder 3, 4. Ob das jetzt viel ist, soll jeder selber bewerten. Aber da war ich schon recht überrascht.
Ich muss aber auch sagen, dass selbst in Berlin, wenn man mal Leute sieht mit Profi-Trikots, mit aktuellen, dann ist es oft ein Intermarché-Trikot. Also, das ist schon sehr interessant.
Es hat schon einen guten Vibe einfach. Es hat schon so ein ich nehme mich nicht selbst nicht zu ernst Vibe auch dabei. Ja. Also, ich könnte es auch fahren.
Man kann es eher tragen als so ein Red Bull-Trikot, oder? Red Bull-Bora-Trikot.
Auf jeden Fall. Die 2 unterschiedlich farbigen Ärmel, die feiere ich nicht so dieses Jahr. Ich hätte gern wieder pur Neongelb nächstes Jahr. Dann,
Ja, deswegen bin ich Meister geworden. Die haben mir auch nicht gefallen. Jetzt sind beide weiß.
Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, im deutschen Meistertrikot kann natürlich Otto Normalverbraucher auch nicht rumfahren. Das ist dann leider auch verboten.
Aber jetzt, nachdem du ja quasi dein großes Ziel erreicht hast, endlich deutscher Meister zu werden, und sogar in der relevanten Kategorie, auch relevanten Rennklasse. Was sind so eigentlich die nächsten Ziele? Oder bist du jetzt gesättigt? Ist jetzt quasi so Peak? Ist Peak Zimmermann?
Nee, ich habe sogar noch einen Zeitungsartikel von, ich glaube, 2020 zu Hause liegen. Die haben mich das gleiche Mal gefragt und da habe ich gesagt, ich will deutscher Meister werden, eine Tour de France-Etappe gewinnen und an den Olympischen Spielen teilnehmen. Von daher habe ich da eigentlich noch 2 ganz schöne Ziele abzuhaken.
Ja.
Das ist noch ein bisschen Arbeit. Naja. Also es ist auch nicht einfach.
Ja, vielleicht
also olympische Teilnahme, das sollte möglich sein.
Ja, das ist halt so, das hat man nicht so richtig selber in der Hand. Da, wie viele Startplätze hat man, wie ist die Strecke, bist jetzt irgendwie, ja, das ist so ein bisschen, das schwebt so in der Luft. Ich weiß immer irgendwie, auch war zweimal ein bisschen ärgerlich, weil ich zweimal als erster Ersatzmann nicht mitgefahren bin. Okay, letztes Jahr in Paris wäre auch die Strecke nicht so richtig für mich gewesen, aber auch schon in Tokio war es echt auf dem Messer schneide, ob ich mitfahre oder nicht. Von daher würde ich da gerne nach L.A. mitfahren und nicht nur mitfahren, sondern halt, sobald man noch da ist, ein richtig gutes Rennen abliefern. Und die Tour de France-Etappe, das ist halt, das hätte ich wahrscheinlich eher 2023 zuschlagen sollen, weil jedes Jahr habe ich das Gefühl, dass die Teams noch mehr den Fokus auf die Etappensiege widmen und weniger auf die Gesamtwertung und dass immer noch bessere Fahrer in die Fluchtgruppen gehen und so weiter und so fort. Von daher ist das Ziel auf jeden Fall nicht leichter geworden seit 2023.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Erzähl uns doch nochmal von dem Tag, wo es fast gereicht hätte. 2. auf der Etappe 2023, es war die 10. Etappe und Pello Bilbao gewinnt.
Na, war also eine klassische Spitzengruppe-Etappe. Also auf und ab, so 5, 6, 7 Kilometer Hügel oder Berge im Zentralmassiv, war ein warmer Tag, gut 30 Grad auf jeden Fall. Und dann, ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, war es der erste Tag nach dem Ruhetag. Und nach einer Stunde echt am Anschlag fahren, hat sich dann die Spitzengruppe gebildet und da waren auch gute Leute dabei. Shell Moser war noch dabei, der nicht im Finale dabei war. Und Ben O'Connor, dann
Kwiatkowski, Baggi, Alaphilippe.
Ja.
Genau.
Da waren schon ein paar gute Namen mit dabei und dann am letzten Berg vom Ziel sind wir Vollgas hochgescheppert und oben warten wir, ich glaube, eine Fünfergruppe und vorne war noch der gute Lette von Israel, wie heißt
Chris Nylands.
Chris Nylands, genau. Vorne weg mit einer halben Minute und dann haben wir den so 5 Kilometer vor Ziel eingeholt und dann bin ich so 1 Kilometer vor Ziel nochmal eine Attacke gefahren. Ob die richtig notwendig war, weiß ich nicht oder wahrscheinlich eher nicht. Und dann war ich da vorne mit Pello Bilbao zu zweit. Und dann fahre ich so 200 oder ja, irgendwie sowas mit der Vorziel meinen Sprint los und ja, lege nochmal einen richtig dicken Gang auf und dann komme ich da nicht mehr richtig vom Fleck. Und ja, Pello gewinnt den Sprint halbwegs souverän und ich werde Zweiter. Und ja, das war die Geschichte.
Einen richtig dicken Gang. Ich kann mich erinnern. Also das war eigentlich auch der dickste, oder?
Das war 56,11. Bei Tempo.
56 gefahren.
Bei Tempo, was waren das? 40. Das kann ja jeder mal daheim ausprobieren, wenn er so einen SRAM 10er daheim hat. Irgendwie 52,10 oder so, soll halt halbwegs 56,11 darstellen. Dann fahr mal bei 40 einen Ortsfeld Sprint, da passiert nicht viel.
Und davor eigentlich aber auch noch 10 Tage lang. Täglich belasten.
Ja, genau. Am Tag.
Aber da trotzdem eine kurze Frage zu, denkst du im Nachhinein darüber auch nach, dass du da eventuell einen Fehler gemacht hast? Also, dass du das ein bisschen zu fix mit dem Finger warst?
Ja, nicht mal das. Also, ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn ich da gar nichts gemacht hätte und da einfach mit den 5, 6 anderen normalen Sprint fahre auf einem normalen Gang, dass ich da die Etappe hätte gewinnen können. Aber ich meine, ich denke mir das immer so, bei anderen Rennen, zum Beispiel als ich die Dauphiné-Etappe gewonnen habe, hat der Totalfahrer auch einen taktischen Fehler im Finale gemacht und war vielleicht ein Ticken stärker als ich und dann habe ich halt die Etappe gewonnen und so. Man muss halt immer, Radfahren ist zum Glück, nicht nur auf dem Ergometer in die Pedalen treten, sondern halt auch ein bisschen Taktik, ein bisschen Bikehandling, und so weiter und so fort. Und von daher habe ich halt da einen Fehler gemacht und habe deswegen nicht gewonnen. Und ein anderes Mal hat ein anderer einen Fehler gemacht und dann habe ich gewonnen. Und ja, ist halt einfach wie zu so ein Skill, den man halt drauf haben muss. Und da den hatte ich halt, habe ich halt, ja, wie gesagt, einen Fehler gemacht und dann gewinnt halt ein anderer. Und das ist der Sport. Und ich meine, irgendwie kann ich auch auf dem 2. Platz bei einer Tour de France-Etappe stolz auf mich sein. Und ja, man kann nicht immer nur nach den Sternen greifen. Ich gebe mein Bestes und was am Ende bei rauskommt, kommt raus. Und wenn ich jetzt nicht mehr bei Olympia mitfahre und nicht mehr eine Tour de France-Etappe gewinne, dann ist es so. Aber ja, ich bleibe auf jeden Fall dran.
Ja, und war das nicht sogar so, dass dass Pello Bilbao dann die Etappe Gino Mäder gewidmet hat und so weiter? Also natürlich jetzt für dich eine ganz andere Geschichte, aber war natürlich dann für das Team, glaube ich, an dem Tag auch irgendwie was Besonderes, das zu gewinnen.
Ja, mich hat der Tod von Gino auch sehr mitgenommen und alles, aber da, dieses Etappenwidmen und so weiter und so fort, das holt mich wenig ab. Also ja, das ist ein tragischer Unfall gewesen, der ja kurz davor war. Ich war dann noch im Höhentrainingslager in Livigno in Vorbereitung auf genau die Tour de France. Und ja.
Hast du da Gedanken zu, mal ein bisschen kritischeres Thema, jetzt so Sicherheit in Rennen in letzter Zeit, in den vergangenen paar Jahren, Entwicklungen, ja auch irgendwie Ärger oder Proteste zu gewissen Sachen? Was ist deine Meinung?
Ja, das Radsport ist ein extrem gefährlicher Sport und wird den immer bleiben. Eigentlich ist es natürlich eine Idee, ist, dass man halt die Strecken ein bisschen sicherer macht. Und das habe ich schon fast das Gefühl, dass angewendet wird. Ich erinnere mich noch, bei meiner ersten Tour de France hatten wir so eine Abfahrtszielankunft. Ich glaube, sowas würden die jetzt auch nicht mehr machen, wo wir wirklich einen Massensprint bergab gefahren sind. Da hat sich dann auch glatt Caleb Ewans Schlüsselbein gebrochen. Und ja, von daher geht es schon ganz langsam in die richtige Richtung. Jetzt auf Twitter habe ich noch einen echt guten Vorschlag gelesen, wo ich jetzt irgendwie noch keinen so richtigen Nachteil erkennen konnte, ist, dass man wie in der Formel 1 alle den gleichen Reifen fährt und der halt richtig viel Grip hat und nicht so einen guten Rollwiderstand. Und damit könnte man halt so ein bisschen Speed aus dem Peloton rausnehmen und halt ein bisschen Sicherheit geben, weil ja, ich habe so den Eindruck, je besser, je geringer der Rollwiderstand von dem Reifen ist, desto weniger Grip hat man und diese aktuellen Tubeless-Reifen, gerade im Nassen, sind jetzt echt keine MotoGP-Reifen, also da ist man schon immer ein bisschen wie auf rohen Eiern unterwegs. Von daher könnte das vielleicht in weiter Zukunft eine Möglichkeit sein, ein bisschen Sicherheit und Safety und den Speed ein bisschen zu reduzieren. Aber wovon ich jetzt gar nichts halte, ist zum Beispiel hier einfach den Gang zu limitieren und jetzt wie in der U17 nach jedem Rennen die Übersetzungskontrolle zu machen. Der Vorschlag holt mich weniger ab. Das ist zu einfach gedacht.
Was für eine Lenkerbreite fährst du?
52.
Ich glaube 38. Aber irgendwie unser Mechaniker meinte, dass die ein bisschen breiter sind, als draufsteht und dass der genau gerade so legal ist für nächstes Jahr. Weil die haben so ein bisschen Flair und ich glaube, die UCI misst außen, unten am Unterlenker. Von daher glaube ich, dass der gerade so noch legal ist.
Ja, da gibt es verschiedene Messvarianten. Aber ich habe übrigens, kurze Randinfo, dann brauchen wir das in unserem Allgemeinteil nicht unterzubringen. Ich hatte mal ein Gespräch diese Woche mit Vertretern der etwas größeren Industrieunternehmen, die betroffen wären von diesen Änderungen, die geplant sind. Und die meinten, sie hätten mittlerweile einen Call mit der UCI gehabt, wo die Quintessenz war, dass die gesagt haben, vor 2027 würden keine Änderungen vorgenommen. Also war, ist erstmal wieder scheinbar, das muss sich keiner erstmal Stress machen.
Wie war das jetzt? Es hieß doch mal, dass irgendwann dieses Jahr das noch getestet wird mit der Übersetzungskontrolle. Gibt es jetzt ein Rennen,
getestet und danach wird es ein Statement geben, denke ich mal, was dann wieder die Sache delayed. War das nicht irgendein Rennen in China?
Das würde mich echt interessieren, wie man das mit dieser Übersetzungskontrolle und allem umsetzt. Vor allem, wenn man auf SRAM unterwegs ist, hat man da, glaube ich, echt schlechte Karten.
Ja, man muss dann nur die Übersetzung anpassen, aber das wird dann ganz klassisch laufen, Georg, wie bei den Schülerrennen. Alle stellen sich in einer Reihe auf und dann wird das Rad abgerollt und man guckt, ob die Kurbel sich nur einmal dreht.
Ja, aber mit einem 10er Ritzel hinten bleibt ja der Ech vorne nichts mehr über. Da kann man das große Blatt demontieren und auf den kleinen fahren.
Ja gut, du kannst natürlich schon auch über Reifengrößen sowas und was machen. Wie in den Nachwuchsklassen ist ja genau der gleiche. Also ich glaube, da gibt es dann schon irgendwie noch ein, zwei Tricks und Gängelsperren.
Da wurde echt früher richtig getrickst, zumindest noch bei mir in der Generation.
Also ich sage mal, 98% unserer Hörerschaft haben keine Ahnung, was ihr meint, wenn ihr sagt, wie in den Nachwuchsklassen.
Ja, das stimmt. Das ist ein. Ja.
Ich hätte trotzdem gerade noch mal eine Frage zu dem Sicherheitsding, weil mich da eine Perspektive von einem aktiven Profi interessieren würde. Hast du denn das Gefühl, dass, wenn die UCI mit solchen Ideen kommt oder Vorschlägen, oder manchmal auch irgendwie sieht es so aus, wenn die Regeln irgendwie schon in Stein gemeißelt sind, und dass man da falsche Prioritäten setzt, also nicht irgendwie da ansetzt, was man vor Ort vielleicht auch schneller lösen könnte, das heißt sichere Zielankünfte, allgemein ein sicheres Umfeld schaffen, und sondern es versucht halt den Fahrern erstmal die Schuld zu geben, quasi bei denen eine Lösung zu suchen, als bei den Veranstaltern selber.
Ja, so habe ich es noch gar nicht gedacht, aber vielleicht ist es auch Teil des Problems, dass die UCI vielleicht am falschen Ende anfängt. Oder am falschen Problem anfängt. Aber ich glaube, dass es auch super, super schwierig und Riesenaufwand ist, so ein Radrennen zu veranstalten. Wenn man da jetzt noch 20 Protokolle denen auferlegt, dann wird es den meisten halt auch irgendwann zu dumm werden. Und dann lassen sie es halt sein. Von daher, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich glaube, dass halt jeder da sein Päckchen zu tragen hat und ein bisschen was sich verbessern muss. Und am allerschönsten wäre halt, wenn man im Feld wieder ein bisschen mehr Respekt voreinander hat und da halt nicht in jede Lücke reinhält. Von daher, was eigentlich in der Umsetzung nicht so gut läuft, aber in der Theorie ich richtig gut finde, ist dieses gelbe Kartensystem. Jetzt, wenn man da halt mal eine Linie findet, für was es wirklich eine gelbe Karte gibt und für was nicht, kann das richtig gut werden und wirklich was werden, weil ja, es gibt echt manche Fahrer, die riskanter sind als andere, und wenn man die dann mal ein bisschen ausbremst, dann glaube ich, könnte das mal ein großer Schritt in die richtige Richtung sein.
Nun denn, zu lustigeren Themen. Wir wissen, du bist ein großer Oktoberfest- und Lederhosen-Fan. Wenn du jetzt nach Kigali reisen musst, wird das ja wieder nichts dieses Jahr.
Die ist doch am 28. September. Oktoberfest ist nicht
schon geht September im Oktoberfest?
Ja, aber ich habe den Kalender gerade nicht, aber mindestens bis 3. Oktober geht Oktoberfest. Das ist immer die Frage. Ein Mittagessen geht sich jedes Jahr aus, aber ob es sich ausgeht, mal auch einmal richtig auszugehen, das ist jetzt dieses Jahr, wenn ich auch noch ein bisschen mit Lombardei-Rundfahrt und voll durchziehen will bis zum letzten Rennen, wird es wahrscheinlich eher auf ein gemütliches Mittagessen hinauslaufen. Aber ja, man weiß nie.
Mit Weltmeistertrikot vielleicht doch?
Ja. Dann, ja.
Aber wie sieht so Mittagessen auf dem Oktoberfest aus bei dir? Gemütliches Mittagessen.
Genau, beschreibe.
Denn am ersten Bier entscheidet sich, ob es ein gemütliches Mittagessen bleibt oder. Das ist der Tipping Point, würde ich sagen.
Aber ist so ein Schweinshaxe, also schön, klassisch. Was man halt dann so isst auf dem Wiesn.
Ja, wahrscheinlich schon, ja.
Okay.
Ich meine, ja.
Ja, wo wir schon bei so Themen sind. Georg, wir haben uns ja seit der letzten Folge auch so ein bisschen besser kennengelernt und mir ist immer wieder aufgefallen, und das ist bei dir immer sehr dezent und auch bei deinem sozialen Medien lässt es auch nur ab und zu so durchbringen. Ich glaube, du hast einen sehr stilvollen Lebensstil, wenn man das so sagen darf. Okay. Also so dezent fallen mir da immer so einige Sachen auf und zuletzt hast du auch in einem Call bei uns, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, hast du einen Film erwähnt, der mir jetzt persönlich noch gar nichts gesagt hat und da muss ich mich auch erstmal ein bisschen recherchieren. Mann spricht Deutsch ist so einer deiner Lieblingsfilme, sagst du?
Ja. Jeder, der mal auf Italien Urlaub fährt, Pflichtprogramm, schaut euch von Gerhard Polt Mann spricht Deutsch an. Ich schmeiß mich jedes Mal weg, wenn ich den anschaue, aber kleiner Disclaimer noch dazu, ich war noch mit Freunden nach Italien in Urlaub später dieses Jahr und denen habe ich auch schon den Tipp gegeben und die fanden ihn allesamt scheiße, also von daher habe vielleicht ich einfach so einen eigenen Humor, aber ich finde ihn absolut Weltklasse. Ja.
Aber ich weiß gar nicht, ob wir in der letzten Folge so viel darüber geredet haben, was macht Georg Zimmermann gerne privat? Also du musst jetzt natürlich nicht so viele Details verraten, aber was ist so, womit beschäftigst du dich am liebsten in deiner Freizeit?
Also das einzige richtige Hobby, das ich neben Radfahren, was ja nur noch so halb mein Hobby ist, ist Essen und Kochen. Und ich gehe gern fein essen, ich koche gern gut, ich schmecke gern Essen mit Gewürzen ab und versuche da mal ein bisschen so aus dem, halt nicht nur zum Sattwerden zu essen, sondern so was ich gar nicht mag, ist zum Stehen essen oder so. Richtig Krise bekomme ich bei der Tour de France oder bei den Rundfahrten, wenn man so wochenlang aus so Plastikschalen mit Plastikbesteck schlabbert, da kriege ich richtig ein zu viel. Irgendwie sich einfach schön hinsetzen, sich was Leckeres zu essen machen, muss ja auch nicht immer irgendwie das Teuerste oder Beste der Welt sein, sondern einfach nur irgendwas basic, aber gut zubereiten, sich hinsetzen und vom Porzellanteller
mit Silberbesteck.
Mit einem normalen Messer und Gabel, ja, mit Stahlbesteck. Essen, das hat schon, gibt mir mehr als im Stehen. Das ist so, sich einfach gut und ausgewogen und qualitativ hochwertig sich zu ernähren, ist ja was, woraus ja dann auch ein bisschen auch meine sportliche Karriere ja vielleicht ein bisschen profitieren kann, wenn ich mich mit dem Thema Ernährung und so weiter beschäftige, wobei man auch sagen muss, dass die leckersten Sachen der Welt immer normalerweise sehr fettreich sind, von daher, aber das wäre so ein Hobby von mir und dann bin ich noch gerne in den Bergen unterwegs bei mir, also entweder Mountainbiken, Wandern und so weiter und so fort. Das wäre so ein Hobby, was ich jetzt halt irgendwie das mit dem Kochen und der anständigen Ernährung schaue ich halt, dass ich das ganze Jahr über umsetze und ja, in die Berge öfter am Ende, öfter als 10, 20 Mal geht es sich dann doch nicht aus, dass man irgendwie mal einen Ausflug mit dem Mountainbike oder mit den zu Fuß macht, weil vom Wandern kriege ich immer Muskelkater ohne Ende. Das heißt, dann muss die nächste harte Trainingseinheit oder das nächste Rennen schon mal 2-3 Tage weg sein, sonst passt es nicht. Und ja, mit dem Mountainbike bin ich gern. Das ist ja dann irgendwie auch schon wieder Training, wenn ich jetzt einfach mit dem Mountainbike bei mir durch die Berge fahre, dann aber da bin ich schon so ein bisschen so ein Explorer, der mal dann schaut, ja, da hinten in dem Tal war ich noch nie drin, lass da nochmal reinfahren. Mhm. Und hier hinten habe ich nochmal vor 5 Jahren gesehen, dass da noch ein Pfad reinführt. Meinst du, der geht da über den Berg drüber oder fast endet das und so weiter.
Und das machst du noch analog, ja? Also das wird nicht im Routenplaner ausgekundschaftet, sondern da fährst du einfach mal lang.
Sowohl als auch. Also wenn du richtig im Hochgebirge unterwegs bist, empfiehlt es sich nicht, einfach mal drauf loszufahren. Da kann man, da kommt schneller der Helikopter, als einem recht ist und holt einen ab. Auf jeden Fall immer sicher am Berg unterwegs sein und sich vorher mit der Strecke informieren, sonst geht der Schuss am Berg richtig schnell, richtig nach hinten los.
Das hat uns auf jeden Fall letztens Mauro Schmidt genauso erzählt, so dass er auch im Training einfach mal hier da reinfährt, da war er noch nicht und hier lang und auch im sinnvollen Training nicht immer nur die Strecken nach sinnvollem Training ausrichtet, sondern auch ein bisschen erkunden geht immer.
Na, ich fahre auch lieber dann irgendwie mal ein Intervall irgendwo, wo es sich vielleicht nicht perfekt ausgeht und schepper dann dafür noch einen anderen Berg voll hoch, als dass ich hier wie ein Idiot meine Runden abstempel.
Ja. Ja, wenn du den Kochlöffel schwenkst, was kochst du am liebsten?
Was koche ich am
Richtung?
Liebsten? Ich war mal ein Jahr vegetarisch und da habe ich echt ganz gute vegetarische Gerichte gekocht. So ein Wassermelonensteak, das ist eigentlich bei mir im Freundeskreis richtig gut angekommen. Das wäre vielleicht so mein Steckenpferd.
Okay, das hätte ich nicht erwartet. Also ein Wassermelonensteak, wie machst du das dann?
Das machst du dann so mit Sojasauce und so anderen feinen Gewürzen, dann brätst du es ein bisschen an und dann hat es echt so ein bisschen, geht es ziemlich nah in so eine Fischrichtung, wenn man das so spicy anbrät und schön zubereitet. Und ja, ist nicht ganz so einfach, weil die Wassermelone halt so viel Wasser in sich hält, dass das halt einem nicht zerläuft. Aber wenn man sich da richtig Mühe gibt und ab und zu ist es echt richtig geil geworden, kann ich nur empfehlen für alle Vegetarier unter den Besenwagen-Hörern und auch für alle Nicht-Vegetarier. Das schmeckt auf jeden Fall so gut, dass ich es jetzt auch nochmal zubereiten werde, wenn.
Das heißt, du warst ein Jahr vegetarisch, warum hast du es dann aufgehört? Oder warum hast du angefangen?
Warum habe ich angefangen? Ich war zweimal ein Jahr vegetarisch. Einmal als Corona war, 2020, da war also Lockdown und ich bin richtig dick geworden. Und dann irgendwann habe ich mich auf die Waage gestellt und dann stand da eine 77 und dann war ich so, okay, jetzt...
Was wiegst du normal?
So 70, 71, 72. Und dann war ich so, okay, jetzt. Und da habe ich immer so richtig ekligen Schinken und Salami und viel zu viel davon gegessen. Und dann habe ich mir so überlegt, ja, das ist jetzt vielleicht nicht so die Sportlerernährung. Und dann habe ich das da angefangen. Und dann das zweite Mal war es bei so einer Teamgala von unserem Team. Einmal im Jahr haben wir so eine Riesengala mit 700, 800 Gästen, wo halt die ganzen Sponsoren und so sind. Und da wird dann halt auch Essen serviert. Und da habe ich mich nicht so sehr mit der Karte beschäftigt. Und dann war die Vorspeise so eine Terrine mit Gänsestopfleber. Mhm. Und ich habe da ein bisschen von genommen, weil ich mich eben nicht damit beschäftigt habe. Und es hat so wild geschmeckt. Und erst danach habe ich mich so damit befasst, was Gänsestopfleber ist und wie die hergestellt wird und was ich da genau gegessen habe. Und dann hat es mir so vor Fleisch gegraust, dass ja, ein halb bis dreiviertel Jahr ich gar kein Fleisch gegessen habe und dann so peu à peu ich erst wieder den Fleischgenuss genießen konnte, ja, einfach weil ja, das wirklich einfach ja, garstig ist, was da die Menschheit treibt. Mhm.
Kann ich verstehen. Ja. Und jetzt noch eine letzte Frage Richtung Kochen, weil das habe ich jetzt schon öfter mal hier im Besenwagen gefragt. Was kocht Georg Zimmermann, wenn er vom Training kommt und der Hungerast anklopft?
ein Protokoll, was eigentlich nicht gebrochen wird oder was ich versuche nicht zu brechen, egal wie kaputt man heimkommt. Erst werden die Flaschen in die aufgeräumt oder in die Spülmaschine gemacht, dann wird geduscht und dann wird in ja, sauberen Klamotten, nicht verschwitzt, aus hygienischen Gründen, ja, gekocht. Weil das ist auch bei uns im Trainingslager. Richtig viele gehen vom Training, erst pfeifen sie sich einen Recovery Shake ein, der schon 500 Kalorien hat oder 400, und dann direkt von dort gehen die zum Mittagessen, komplett verschwitzt. Boah, das kann ich gar nicht ab. Also, ja, erstmal ein bisschen Ordnung schaffen und dann, ja, kann man sich, was macht man sich mittags? Ja, eigentlich oft einen Snack nur. Ich koche eigentlich lieber abends, also irgendwie eine Brotzeit oder man macht sich schnell ein Omelette und, ja. Was kann man sich noch Feines machen nach einem Training? Einfach eine einfache Pasta oder Reisspeise mit Tomatensauce, bisschen Parmesan drüber, wenn man eine gute Pasta daheim hat. Bisschen mein Schwiegerpapa hat so ein Gewächshaus zu Hause und da stauben wir immer kräftig richtig frisches, richtig geiles Gemüse ab. Wenn man da im Sommer, gibt es nichts Geileres als einfach eine einfache Pasta mit ein bisschen Gemüse aus dem eigenen Hochbeet oder eigenem Gartenhaus. Und ja, da braucht es nicht immer hier die ganz große Küche, sondern halt einfach basic, aber richtig lecker.
Hört sich gut an. Könnte ich jetzt auch schon essen, obwohl wir gerade noch eher eine Frühstückszeit haben.
Ja. Ja, also das Rezept für das Melonensteak, wenn du das noch findest, kannst du auch mal providen. Das können wir mal in die Shownotes stellen. Ja. Das sind bestimmt, ich nehme an, es gibt ein paar Leute, die jetzt interessiert sind.
Das.
Ansonsten, ja, Andi, hast du noch was?
Nee, ich
gucke
privat so öfter mal so Kochvideos und das kann ich mir auch bei dir ganz gut vorstellen, denn so Kochen mit Georg.
Na. Ich glaube, nach meiner Karriere werde ich mich erstmal aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Dann gibt es keine Videos von irgendwas mehr. Und dann sitze ich den ganzen Tag auf meiner Sandterrasse und lasse es mir gut gehen, wenn sich das vom Budget her ausgeht. Ja.
Vielleicht ist das ja nochmal ein gutes Argument für einen dicken Vertrag bei einem Team mit einem Küchenhersteller in Zukunft. Aber gut.
Alles klar.
Ich bedanke mich für deine Zeit. Wir haben uns heute extra morgens zusammengefunden. Ich denke mal, dass du jetzt noch mal stabil ein paar Wege auskundschaften kannst.
Nee, heute weiß ich sogar, wo es hingeht, auf dem hohen Peißenberg.
Da die Folge erst morgen rauskommt, kann sich keiner dort abpassen.
Alles klar. Passt.
Also, danke dir.
Alles klar, bis dahin.
Ja, ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao.
Wir sehen uns. Bye, bye. Viel Glück bei der Weltmeisterschaft und allem möglichen.
Schönen danke sehr. Tag.